Because our Jungs alle der Tag-Attack with Gold.
Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
War das klar und deutlich?
Und da ist er, der Comunio Podcast.
Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallöchen und herzlich willkommen bei der 215. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Heute mit einem EM-Spezial mit mir, Nick, als Moderator für euch. Wir wollen ein bisschen die Sonderedition des Comunio Managers anschauen und euch ein paar Tipps geben, wie ihr bei der Europameisterschaft eure Freunde ausstechen könnt. Bevor wir hier aber komplett reinstarten, da muss ich euch was ganz Trauriges erzählen. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Okay, so dramatisch ist es natürlich nicht. Trotzdem sorry an alle, die nach der letzten Folge natürlich sofort losgerannt sind, ihre Communion Manager aufgemacht haben und nach Joshua Kwasi gesucht haben. Der Pick war meiner Meinung nach richtig gut und jetzt hat sich auch noch Ozan Kabak das Kreuzband gerissen. Da wären Innenverteidiger von Hoffenheim natürlich doppelt gut. Kwasi ist aber noch bis 2025 an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben. Ich schwenke ein bisschen um, muss euch noch nachliefern. Ich wechsle dann auf Tim Drexler. Der hat zwar diese Saison bei Hoffenheim auch schon ein bisschen gespielt, aber ich glaube, der wird dann in den Stammplatz von Kabak hoffentlich reinrücken und so richtig durchbrechen. Und damit ich jetzt auch die Helme abbekomme, die ich für diesen Fauxpas verdient habe, schicke ich Grüße in die Domstadt nach Kölle und sag hallo Flo.
Ja, hallo Nick. Also ich finde, hier die Geigen waren absolut angebracht. Also ich bin erschüttert. Also ich weiß auch nicht, wie wir das wieder reparieren können. Ja, also wer das noch nicht gehört hat, unsere Abschlussfolge, da war der Kollege Kwasi ja der Senkrechtstarter für die nächste Saison von Nick. Und wo du mir damals den Jimmer nicht gegönnt hast, weiß ich gar nicht, ob Tim Drexler, ich meine, der ist ja quasi Stammspieler bei Hoffenheim gewesen. Weiß ich nicht.
Ja.
Aber jetzt ist okay. Wir wollen die alten Sachen, wollen wir ruhen lassen. Ne? Ich meine, du bist quasi schon disqualifiziert dann, mehr oder weniger.
Ja, ich höre es mir dann auch gerne in 12 Monaten nochmal an, dass ich da voll in die Grütze gegriffen habe. Aber vielleicht ist es ja auch der super Geheimtipp und er macht jetzt bei Comduo 250 Punkte. Wissen wir ja nicht. Dann war es eigentlich nur so ein Meta-Tipp.
Absolut.
Okay, zum Start möchte ich dich erstmal fragen, haben wir einen Hörer der Woche, Flo?
Ja, haben wir. Und ich muss mich bei Duxi for Euro 24 entschuldigen, weil der war bei der letzten Folge eigentlich schon drin. Die Rezension ist vom 14. Mai. Ich habe einfach vergessen reinzugucken. Also Duxi for Euro, da ist ja auch Euro 24 schon drin, deswegen glaube ich, wird das oder passt es super, Duxi, dass du nicht bei der Abschlussfolge, sondern jetzt bei unserem EM-Spezial der Hörer der Woche bist. Ja, also wir freuen uns und wünschen auch, klar, eine EM ohne Duxi ist möglich, aber vielleicht möglicherweise auch sinnlos, aber wir wünschen uns natürlich trotzdem, dass du Spaß hast daran. Auch wenn Nagelsmann da komischerweise andere, Havertz beispielsweise, einen Duxch vorgezogen hat. Ne? Versteht man
ja,
auch nicht so
da
ganz.
Da bin ich nicht Nagelsmanns Meinung.
Ja, ja.
Also da ist auch ein, da bist du in guter Konkurrenz, Duxchi for Euro, zum Beispiel mit einem Marc-André Ter Stegen. Ist auch nicht so oft Nagelsmanns Meinung.
Ja. Genau.
Okay, dann, da wir, glaube ich, keine höheren Fragen zur EM haben, richtig?
Richtig, ja.
Können wir direkt reinstarten. Wir wollen heute euch so ein bisschen durch den EM-Manager begleiten. Das bedeutet natürlich, zum einen erkläre ich euch so ein bisschen, was geht's überhaupt und was ist der Unterschied zum Bundesliga-Manager oder auch zum Comduo-Manager, wenn ihr zweite Liga spielt. Dann wollen wir natürlich die Gruppen durchschauen, schauen uns mal die ganzen Mannschaften an, geben euch ein paar Tipps, wen wir da so spannend finden und tippen auch, wie die Gruppen ausgehen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, das erkläre ich euch gleich. Und dann gehen wir zum Abschluss natürlich noch rein, haben keine Top 3 für euch, weil wir ja vorher schon so viele Tipps haben. Dafür gehen wir rein natürlich mit dem Tippspiel zum EM-Ausgang. Wer wird Europameister und Co. sowas in die Richtung. Fangen wir an mit dem EM-Manager. Was ist das überhaupt? Comunio.com findet ihr den Manager. Ist quasi das gleiche wie beim Bundesliga-Manager. Ihr kauft euch halt die Spieler, baut euch euer Team auf, wie ihr Lust habt und spielt gegen eure Freunde. Dann könnt ihr entweder natürlich sagen, okay, vielleicht gehe ich da jetzt mal rein und mache mir eine Community mit meinem Fußballteam oder so. Schau mal in Comunio rein. Könnt ihr gerne auch mal eure Freunde einladen und sagen, ey, probiert das doch mal aus bei der EM hier in Deutschland. Oder ihr sagt, ihr habt schon eine Community und möchtet mit eurer Liga einfach spielen, dann könnt ihr die auch übertragen. Es geht ganz einfach, geht auf die Einstellungen, da auf Liga, Optionen und dann gibt es die Option Liga übertragen. Da wählt ihr comunio.com aus und dann könnt ihr einfach direkt losspielen in der Gruppe, mit der ihr sowieso die ganze Saison gespielt habt. Generell funktioniert das Spiel wie der normale Manager auch. Ihr könnt entweder starten mit einem Team und 20 Millionen oder ohne Team und mit 40 Millionen. Ich empfehle da aber doch mit Teams zu spielen, also Teams zu verteilen am Anfang, weil es doch so jetzt relativ kurz wird. Am Ende sorgt es für Frust, wenn man da nicht so richtig Spieler bekommt. Ich glaube, das macht mehr Spaß, wenn ihr dann alle schon mit einem Team loslegen könnt. Ja, der Transferprozess und auch die Punkteberechnung, die Bonuszahlung und so weiter funktioniert alles genau wie im normalen Spiel. Die Punkteverteilung ist ein bisschen anders, da kommen wir später nochmal drauf. Aber generell, ihr müsst vor dem ersten Spieltag, beziehungsweise vor Spieltagsbeginn, vor dem ersten Spiel eure Aufstellung gemacht haben. Ihr müsst positiv sein vom Kontostand. Das heißt, ihr müsst euch da einen dicken Marker in den Kalender machen, welche Spiele den neuen Spieltag einleiten, weil das ja in der Gruppenphase gerade durchaus ein bisschen fluide ist. Also wenn da 6 Gruppen spielen, dann ist da das Spiel von Gruppe F und irgendwie 1-2 Tage später ist schon das erste Spiel von Gruppe A wieder. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen natürlich. Es sei denn, ihr nutzt natürlich Live-Wechsel, dann könnt ihr natürlich auch zumindest die Aufstellung, wenn ihr dann im Plus seid, auch während des Spieltags noch ändern, wenn ihr eine Pro-Community seid oder wenn ihr In-App-Einkäufe benutzt. Die Punktetabelle, also die Umrechnung von SofaScore zu den Punkten, ist ein bisschen anders gestaffelt, ist ein bisschen kleinteiliger und es gibt viel schwieriger Minuspunkte. Also es setzt früher an in dem SofaScore-Wert. Dadurch soll belohnt werden, dass ihr wirklich Spieler holt, die spielen. Also wenn ein Spieler in der Startelf steht, soll es da einfacher an Punkte gehen. Außerdem gibt es Sonderpunkte, die es zum ersten Mal gibt, glaube ich. Die gab es in den früheren Managern noch nicht. Genauso wie wir Punkte für Tore bekommen und Minuspunkte bei Platzverweise, gibt es jetzt auch Punkte für eine Torvorlage. Es gibt einen Punkt für den Spieler.
Unterstütze ich sehr übrigens.
Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Könnte man gerne überlegen, auch in den Manager zu übernehmen. Ich gehe davon aus, es ist auch einfach als Testphase gedacht.
Ja, ich wäre voll dafür. Auf jeden Fall.
Dann gibt es noch 3 Punkte für einen gehaltenen Elfmeter. Das hatten wir bisher auch nicht.
Ja.
Und deshalb werden Torhüter vielleicht nochmal besonders spannend. Die waren ja diese Saison in Comunio schon sehr, sehr stark im Vergleich zu den Vorjahren. Aber wenn ein Torwart 90 Minuten spielt, also wirklich die volle Spielzeit auf dem Feld steht und kein Gegentor kassiert, gibt es nochmal einen Bonuspunkt extra. Das heißt, auch ein Clean Sheet wird nochmal besonders belohnt.
Ja. Nee, finde ich alles insgesamt, also gefällt mir gut, gerade eben mit der Vorlage, weil ich finde im Vergleich halt, dass Vorlagen immer eher ein bisschen niedriger gewichtet sind als Tore klar niedriger gewichtet, aber ich finde zumindest so ein kleines Bonbönchen für eine Vorlage gibt natürlich einen satten Bonus beim Sofascore, aber den gibt es halt für ein Tor auch. Ja? Also nochmal so einen extra Punkt da verteilen, bin ich auf jeden Fall dafür, ja.
Außerdem, und jetzt wird es ganz spannend, in der K.O.-Phase, also nach der Gruppenphase, da werden die Punkte gemacht. Da zählen alle Comunio-Punkte, nicht nur die Sofascore-Werte, sondern wirklich alle, auch die Tore, Vorlagen und so weiter, zählen doppelt. Das heißt, da ist es wirklich die Zeit, in der ihr Punkte sammeln könnt. Bedeutet aber auch für euch, es ist wichtig zu erraten, welche Teams weit kommen. Und dann natürlich die Spieler auch zu kaufen, weil wenn eure Spieler ausgeschieden sind, dann werden die einfach wertlos. Die holen halt keine Punkte mehr. Ihr könnt die dann theoretisch noch behalten und aufstellen, aber es bringt euch nichts mehr. In der Gruppenphase gibt's für Leerstellen im Kader auch noch Minuspunkte, genau wie ihr das kennt. In der K.O.-Phase ist das nicht mehr so. Das heißt, sobald die ersten Teams rausgeflogen sind, braucht ihr auch nicht mehr überlegen, ob ihr diese Spieler haltet, um Lücken zu füllen, sondern ihr könnt einfach alle Spieler, die raus sind, gnadenlos verkaufen. Könnt euer Geld dann in die Starspieler von, keine Ahnung, Frankreich oder so, wer auch immer dann weiterkommt, buttern und dann geht's los. Die Marktwerte werden sofort eingefroren, wenn eine Mannschaft rausfliegt, also so beziehungsweise nach der Gruppenphase natürlich, also nach dem Gruppenphasenspiel, wo es vorbei ist. Wenn eine Mannschaft nach 2 Spieltagen schon raus ist, laufen die Marktwerte natürlich weiter, weil dann gibt's ja noch einen Spieltag zu punkten. Aber wenn quasi klar ist, sie spielen nicht mehr, dann werden die Marktwerte eingefroren, ihr könnt sie in Ruhe verkaufen. Aber das bedeutet, die Spieler werden, es werden immer weniger Spieler. Die Spieler, die da sind, werden immer teurer. Es lohnt sich also vielleicht auch frühzeitig schon mal zu schauen, okay, welche Topstars von den Topclubs, von den Top-Teams sind die, die ihr holen wollt, von wem geht ihr davon aus, dass er bis in die Endrunden dabei sein kann und dann da schon mal ein paar Euro mehr reinzustecken. Und jetzt wollen wir in die Gruppenvorstellung starten. Und wenn Flo keine Fragen mehr zu den Regeln hat,
ich nee, ich finde das total gut. Ich habe mich, also ich habe mich eben in der Community angemeldet und habe das schon mal wegen Marktwerten und so gemacht. Aber die richtige Einführung, die habe ich auch so ein bisschen von dir bekommen, Nick. Also finde ich, hast du gut gemacht. Ich fühle mich gut vorbereitet jetzt. Regeltechnisch
gesehen. Sehr schön. Ja. Dann darfst du uns jetzt nämlich erstmal vorbereiten. Du fängst nämlich an mit der Gruppe A. Da haben wir Deutschland, Schottland, die Schweiz und Ungarn. Und du darfst uns mal einführen, was sind so die Spieler, die dir bei den Teams spannend finden. Dann kriegen wir einen Platzierungstipp von dir, wer auf welcher Position beendet. Und am Ende gibst du uns noch einen Geheimtipp vom Siegerteam, bitte.
Ja, wir starten mal mit dem Gastgeber, mit der deutschen Mannschaft. Und da fällt natürlich erstmal auf, boah, alle ganz schön teuer. Also zumindest die man, ich glaube, die deutsche Startelf, es gibt im Prinzip ein halboffenes Rennen, so würde ich es analysieren, und zwar Havertz oder Füllkrug vorne. Havertz 13 Millionen, Füllkrug 11 Millionen. So, das sind so die Marktwerte, über die wir sprechen bei der deutschen Mannschaft. Vielleicht hat auch Sané, wenn er rechtzeitig fit wird, noch Außenseiter Chancen reinzukommen. Sonst glaube ich, ist es relativ klar, wie wir das deutsche Team erwarten können. Und da habe ich für euch die beiden günstigsten Stammspieler, von denen wir im Moment ausgehen, Maxi Mittelstädt für 6,18 Millionen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass er als Linksverteidiger die Nase vor David Raum hat. Also Nagelsmann scheint ihn sehr zu schätzen. Ja, Mittelstädt hat sich auch in der Bundesliga als echte Comunio-Waffe erwiesen, also, und auch bei der EM zählt natürlich der Sofascore. Und man kann sicherlich Argumente sammeln, dass Deutschland bei der EM häufiger größer favorisiert sein wird als der VfB in der Bundesliga. Ja, auch wenn Stuttgart natürlich eine riesen Saison gespielt hat. Trotzdem glaube ich, Mittelstädt kann ein sehr gutes Turnier spielen. 6,18 finde ich spannend. Wenn es vielleicht zeitgleich so ist, dass bei euch in der Community niemand David Raum haben will, der kostet nur 1,7. Also ist auch für einen deutschen Spieler relativ günstig. Und dann hättet ihr sozusagen die linke Seite abgesichert. Finde ich nicht ganz dumm, das so zu machen. Für den Fall, dass Mittelstädt dann doch nicht funktioniert oder dass er vielleicht eine Sperre bekommt, dass er sich verletzt. Ja, da hättet ihr Raum schon in der Hinterhand. Fände ich taktisch gar nicht so doof. Den zweiten Spieler, den ich für euch habe, das ist Jonathan Tah. 6,69 Millionen, das ist einfach noch zu günstig. Also da hat sich Herr Nagelsmann sehr klar festgelegt. Tah und Rüdiger, das ist die Stamminnenverteidigung. Rüdiger 9,17 Millionen. Und ob Rüdiger wirklich derjenige ist, der mehr Punkte holt bei Comunio, das ist für mich, ist das Münzwurf. Also dann nehme ich doch lieber den, der 3 Millionen günstiger ist. Also das wären so die beiden relativ sicheren Spielerempfehlungen, die ich beim deutschen Team sehe. Vielleicht könnt ihr noch Argumente sammeln für Robert Andrich für 7,2 Millionen, der sicherlich auch Stamm spielen wird.
Ja, dazu muss man ja sagen, Rüdiger nur 6,9 Sofascore gehabt, durchschnittlich in La Liga bei Real. Tah 7,17, also das ist bei dem EM-Manager sind es jetzt über 2 Punkte mehr im Schnitt, die er holt pro Spiel.
Klar, aber Nationalmannschaft natürlich auch deutlich besser als Real Madrid, ja, wissen wir. So, gehen wir rein, nächste Mannschaft, Schottland, und da sind wir preislich wirklich in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Hier habe ich zum Beispiel Che Adams, also erste absolute Schnäppchen, und du hast es ja eingangs schon gesagt, wichtig, dass wir Spieler haben, die spielen. Ja, gerade in der Gruppenphase und von einer Mannschaft, die weit kommt. Da kann man jetzt sagen, weiß ich nicht, ob das bei Schottland funktioniert. Wenn ihr aber für Che Adams nur 190.000 hinlegen müsst, da ist das für mich keine Frage. Den holt ihr in euer Team. 20 Torbeteiligung für Southampton, hatte damit maßgeblich Anteil am Aufstieg in die Premier League. Durchschnittlicher Sofascore von 7,1. Das ist also in Ordnung, ist jetzt nicht überragend, aber ist okay. Und einen zweiten Schotten, den ich noch für euch habe, das ist John McGinn. der es geschafft hat, mit Aston Villa sich für die Champions League zu qualifizieren. Also eine richtig, richtig starke Saison gespielt hat. Enorm wichtig. Und auch bei den Bravehearts ist er das Herzstück, wenn man so will. Sofascore von 7,1 in der Premier League ist auf jeden Fall beeindruckend bei nur 6 eigenen Treffern. Also John McGinn ist einer, den ich auf dem Zettel haben würde, an eurer Stelle. Ja, gerade 2,7 ist natürlich, gibt noch andere Schotten, die relativ günstig sind, aber McGinn, dem traue ich auch das zu, dass er die Qualität hat, auch bei der EM wirklich gut abzuliefern. Dritte Team, das ich für euch ab, das ist die Schweiz. Und da kommen wir erstmal zu einem guten alten Bekannten aus der Bundesliga, Fabian Scheer, oder ehemals aus der Bundesliga, 820.000 ist der Marktwert. Ist noch nicht ganz klar, ob die Schweizer mit Dreier- oder mit Viererkette spielen. Mit Dreierkette sollte er auf jeden Fall neben Akanji auflaufen. Akanji knapp 6 Millionen. Scheer eben deutlich günstiger, ist derzeit zwar noch verletzt, aber er selbst zumindest ist sich sicher, dass er rechtzeitig wieder fit wird. Ja, sollten sie mit Viererkette auflaufen, dann könnte es sein, dass Scheer derjenige ist, den es erwischt. Also da ist noch ein kleines Fragezeichen, aber für unter 1 Million, und hier haben wir halt eine Mannschaft bei der Schweiz, wo zumindest ich davon ausgehe, dass sie die Gruppenphase überstehen werden. Und wenn ihr dann einen habt für unter 1 Million, das ist auf jeden Fall kein schlechter Deal. Scheer auch mit einer ordentlichen Saison für Newcastle, das finde ich interessant. Granit Xhaka, da muss ich euch nicht viel zu sagen. 6,19 Millionen ist der Marktwert. Das finde ich ehrlich gesagt, wenn wir sehen, wie teuer die deutschen Stars sind, finde ich Xhaka, der ja nun auch ordentlich abgeliefert hat bei Comunio im letzten Jahr, finde ich noch ziemlich günstig für 6,19.
Ja, es ist halt immer der Gedanke, kommt die Schweiz, also klar, die Chancen sind gut, dass sie über die Gruppenphase rauskommen, aber kommen sie dann halt auch tief ins Turnier, also kommen sie bis ins Finale, weil
weißt du nicht.
Du musst halt eine Mannschaft, die ins Finale kommt, spielt halt, da spielt ein Spieler halt 2, 3 Spieler mehr, als wenn du nur in die Playoffs kommst, in die K.O.-Phase.
Klar. Aber eins am anderen, also oder zumindest aus meiner Sicht, ich glaube, ich sag mal Viertelfinale zumindest, würde ich den Schweizern schon durchaus zutrauen, und alles andere, das weiß man ja beim deutschen Team jetzt auch nicht zwingend, ne, wenn man die letzten Teams sieht. Einen habe ich aber noch, Noah Okafor, 1,7 Millionen Marktwert bei Comunio. Bei Milan meistens nur Joker. Ja, dafür sind 6 Saisontore, das liest sich so wenig, aber wirklich nur 6-mal von Anfang an gespielt in der Serie A. Von daher ist die Quote gar nicht so schlecht und dürfte für die Schweiz vorne im Sturm beginnen. Hat gute Anlagen, das hat er schon gezeigt, als er mit Salzburg in der Champions League gespielt hat. Das war wirklich sehr gut. Daraufhin ist er ja zum AC Mailand gewechselt. Also ich traue ihm zu, jetzt auch wieder auf internationaler Bühne eine sehr gute Rolle zu spielen. Und dann haben wir als viertes Team der Gruppe A, da haben wir Ungarn. Ich denke mal da, derjenige, sollten die Ungarn es schaffen, relativ weit zu kommen, dann sollte das auch damit zu tun haben, was Dominik Szoboszlai abliefert. Der kostet 6,48 Millionen. Ist natürlich das Risiko bei. Vorrunden aus, dann weiß ich nicht, ob ihr 6,5 für Szoboszlai investieren wollt. Selbst wenn er 3-mal abliefert. Ja, ich glaube, es wird schon sehr viel über ihn laufen. Also ist auf jeden Fall mit einem Risiko behaftet, ja, sich Szoboszlai ins Team zu holen. Aber trotzdem finde ich es durchaus spannend. Ja. Ein anderer Spieler, Barnabas Varga, 450.000 ist nur der Marktwert. 20 Tore in der ungarischen Liga. Hat Ferencvaros damit zum Titel geschossen. Sofascore von 7,7. Ja, da werden wir natürlich, da wird der Mund uns wässrig. Und bei Varga ist es dann so, scheidet er nach der Gruppenphase aus, dann ist es eben so. Ja, für 450.000 kann ich das auf jeden Fall verkraften. Das würde ich machen. Nach meinem Tipp hat Ungarn zumindest eine Chance aufs Achtelfinale. Ich tippe sie als Gruppendritter hinter Deutschland, die Gruppe gewinnen werden. Dann kommt die Schweiz und auf Platz 4 habe ich die Schotten. Heißt auch, mein Geheimtipp aus dieser Gruppe kommt aus der deutschen Mannschaft. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, aber ich habe mich dann für Quashi von Fortuna Düsseldorf entschieden. Ja, oder ist er nicht im Kader, Nick?
Da müsste ich jetzt nochmal nachfragen, ob nicht der Schweizer Trainer denn noch nominieren kann. Ich habe keine Ahnung, der ist, glaube ich, Deutscher, aber.
Ja, ich weiß auch nicht. Nee. Dennis Undav finde ich für 3,42 Millionen. Ich traue ihm auf jeden Fall zu, reinzuwachsen in mindestens eine Joker-Rolle. Ist die Frage, ob ihr 3,42 dafür ausgeben wollt. Aber ich muss hier halt, oder was heißt aber unsere Vor-, ich will hier einen aus dem deutschen Team nennen, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er eine überraschend gute EM spielt. Undav ist einer davon. Ein anderer, der natürlich gegen die Ukraine sehr auffällig war, das ist Maxi Bayer. Marktwert 980.000. Er muss erstmal die Hürde überspringen, dass er überhaupt in den endgültigen EM-Kader hineinrutscht. Den kennen wir noch nicht. Wir nehmen am 5. auf, sprich noch 2 Tage, bis Nagelsmann sich entscheiden muss. Zumindest Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ich glaube, Bayer hat schon Argumente gesammelt. Und so wie er aufgetreten ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er auch bei der EM seine Chance bekommt. Gerade sollte Leroy Sané vielleicht die ersten 2 Gruppenspiele noch nicht zur Verfügung stehen. Oder sowas in die Richtung. Ja. Gut, damit wäre sie rund, die Gruppe A. Wenn du nicht noch was ergänzen möchtest. Was glaubst du denn?
Noch einen Geheimtipp. Für die Gruppe, aus meinem persönlichen Arbeitsumfeld, sagen wir es mal so, Loic Nego würde ich euch noch empfehlen, steht bei 160.000, also den glaubt keiner aktuell. Hat jetzt im letzten Spiel linker Flügel gestartet, spielt viel auch rechter Flügel, also kann beides spielen, hat, glaube ich, gewechselt auch im Spiel. Als dann der Linksverteidiger für den Rechtsverteidiger reinkam, also der hat, glaube ich, für 160.000 kann man da auf jeden Fall mal reingehen.
Okay. Ja, habe ich logischerweise nichts zu ergänzen. Was glaubst du, wie es hier aussieht?
Ich bin natürlich auch bei Deutschland an 1. Ich könnte mir sogar vorstellen, die Ungarn schaffen das und gehen dann 2 durch. Was aber ja das Ding ist, du hast ja generell, ich glaube, 4 von 6 Gruppen Dritten kommen ja auch weiter.
Genau. Also
effektiv kannst du ja wirklich, es ist gar nicht so schwierig.
Ja, ich finde es schade, dass die Gruppen Vierten nicht noch irgendwie eine Chance haben.
Ja, so eine Playoff-Runde aus allen Gruppen Vierten könnte man noch spielen.
Ja. Mann, da lassen die einfach Fernsehgelder liegen, wenn du mich fragst. Aber okay.
Ja, verpasste Chance.
Gruppe B, Nick.
Schauen wir uns die Gruppe B an. Da haben wir zum einen Albanien, dann haben wir Italien, Kroatien und Spanien. Der Gruppenzweite der Gruppe A muss gegen den Gruppenzweiten der Gruppe B. Und wenn ich mir dann überlege, ich muss gegen Spanien, Italien, dann vielleicht will ich doch lieber Dritter werden. Wobei es dann auch sein kann, dass man gegen den Gruppenersten muss. Aber schauen wir uns als erstes mal Albanien an. Ich glaube, das ist das Team, was wahrscheinlich am wenigsten spannend ist für die Playoffs. Aber für die Gruppenphase gibt es ein paar spannende Spieler. Christian Aslani von Inter Mailand, Mittelfeldspieler, 890.000, ist gesetzt als Sechser. Der teuerste mit 890.000, was schon viel über Albanien sagt. Aber ist halt auch sehr, sehr gut. Ich glaube, der könnte ganz gut punkten, weil er bisher auch bei den Albanien-Spielen unabhängig von den Ergebnissen gut gepunktet hat. Also selbst wenn Albanien auf die Mütze bekommen hat, hat Aslani ganz gut gespielt. Bayrami, den ist als Stürmer gelistet, ist ein offensiver Mittelfeldspieler, spielt häufig hinter den Spitzen, könnte als Spielgestellter und Chancenvorbereiter ganz spannend werden mit den neuen Vorlagenpunkten und auch eher sehr wenig anfällig für schlechte Teamleistungen. Dann ein bisschen Durchstarter gewesen, Yasir Asani, ist auch ein Stürmer. Der hat jetzt im letzten Spiel ein Tor geschossen und eine Vorlage gemacht. Das war ganz spannend und war eigentlich immer gesetzt. Das ist nicht so richtig der Stammspieler, aber eigentlich in den Pflichtspielen, gerade in der EM-Quali, hat er dann doch immer gespielt. Asani ist natürlich kein Garant, aber eine solide Option für die Gruppenphase als Auffüller. Gehen wir zum nächsten Team bei Italien. Ich glaube, eine Empfehlung, die nicht so viel auf dem Zettel haben, ist da Giacomo Raspadori. Kostet nur in Anführungszeichen 3,22 Millionen für einen Stürmer, ist aber der formstärkste der zentralen Angreifer gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht oder höchstwahrscheinlich über Scamacca in der Mitte spielt. Und dann könnte er da richtig gut punkten, vielleicht sogar besser als Chiesa. Der kostet das Dreifache von Raspadori, also da würde ich auf jeden Fall reingehen. Und dann habe ich noch eine Empfehlung in der Abwehr. Da sah es für mich zuletzt so aus, als würde sich Gianluca Mancini durchsetzen in der Innenverteidigung. Für 930.000 könnte man da auch mal reingehen. Ich glaube, für einen Italiener, der da Stammspieler ist, viel günstiger kriegt man. Gehen wir weiter zu den Kroaten. Da ist eine Empfehlung, die würde ich in der Bundesliga auf keinen Fall treffen, aber bei der Nationalmannschaft funktioniert er sehr, sehr gut. Da gibt es ja ein paar Spieler, wo das so ist. Lovro Majer, jetzt gerade erst 2 Tore geschossen im letzten Testspiel der Kroaten. Ist im Nationalteam in richtig, richtig guter Form. Besser als viele in der Bundesliga. Und deshalb ist der Marktwert, glaube ich, auch noch relativ entspannt. Im Sturm häufig gespielt hat vor allem Bruno Petkovic. 440.000 kostet er nur. Ist Stürmer, hat häufig vor Kramaric gespielt. Majer war dann meistens rechts außen. Kramaric auf der 10, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Petkovic spielt. Für 440.000 würde ich den auch einfach mal mitnehmen. Ich denke, Einwechsler ist er auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu dem Team, wo es, glaube ich, am spannendsten ist. Und das sind die Spanier. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da überrascht mich, dass ein Spieler noch in Anführungszeichen günstig ist. Und das ist Alejandro Grimaldo. 7,6 Millionen kostet er nur, wenn man ihn vergleicht mit so dem einen oder anderen sonst. Und was er so abgerissen hat in der Bundesliga, dann ist man mit Spanien ja auch eher bei einem der Titelanwärter, bei einem der Top-Teams aus der EM. Da würde ich auf jeden Fall reingehen für den Wert.
Bist du denn sicher, dass er seinen Startplatz hat? Vielleicht ist das so ein bisschen die Sorge, weil er ist ja relativ lange immer ignoriert worden, ne?
Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also nach der Saison, also...
Ja, es wäre seltsam, ne?
Im Vergleich zu Kukurea, also ich wüsste nicht, mit welcher Begründung man es da schafft, nicht Grimaldo zu spielen. Also da müsste schon ganz, ganz viel schief gehen, wenn der nicht Stamm spielt.
Okay.
Kommen wir zu den Tipps. Ich habe es gerade schon gesagt, für mich Spanien mit einem Titelanwärter wird für mich wahrscheinlich die Gruppe gewinnen. Italien tippe ich auf 2, Kroatien auf 3. Das könnte aber vielleicht auch ein bisschen überraschend andersrum sein. Italien war ja die letzten Wettbewerbe gar nicht so gut in Form. Häufig schon nicht dabei gewesen, sogar die letzten Wettbewerbe bei der WM in Katar zum Beispiel. Also da könnte auch Kroatien überraschen. Die haben ja immer mal wieder gute Phasen, gerade in Wettbewerben. Und Albanien dann natürlich auf der 4. Bei den Geheimtipps habe ich mir bei den Spaniern einen ausgesucht. Ich kann keine Spielzeit garantieren. Spanien, alle sind relativ teuer. Das war bei Deutschland auch schon so. Aber für den Preis von 630.000 muss man den Mittelfeldspieler Alex Garcia auf jeden Fall mal mitnehmen. Der hat eine überragende Saison gespielt. Der wird im Sommer, wie man so hört, ja möglicherweise zu Bayer Leverkusen gehen und da im Mittelfeld mit angreifen. Der ist richtig, richtig gut. Ja, er konkurriert da mit wirklich vielen namhaften Spielern. Also Rodri auf der 6, Olmo, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi. Also das ist wirklich, die Konkurrenz ist überragend bei Spanien. Aber bei dem Preis und wenn der es wirklich schafft, sich so ein bisschen, vielleicht wird er eingewechselt im ersten, zweiten Spiel und macht ein Tor oder so und dann kommt er in die Rotation. Für 630.000 würde ich den mitnehmen.
Finde ich gut. Ich hätte es anders sortieren. Ich habe hier die Kroaten auf 2. Irgendwie, ne, die sind, wie sagen wir so schön hier, eine Turniermannschaft. Ja, die Italiener kriegen Probleme, ziehen mit 3 Punkten aber ins Achtelfinale ein und spielen dann irgendwie gegen Albanien, die ihre Gruppe überraschend gewonnen haben. Dieselbe Gruppe, in der die Italiener sind. Und dann wird der Modus durcheinander geworfen.
Das wird ganz spannend.
Ja, es war gegen Georgien spielen die Italiener dann. Ja. So irgendwie so in die Richtung geht das.
Kommen wir weg von spannenden Gruppe B-Tipps und gehen hin zu Gruppe C, mit der du dich besser auskennst, Flo.
Ja, in der Gruppe haben wir Dänemark, England, Slowenien und Serbien. Und ich möchte starten mit den Dänen. Und da gibt es wirklich, ich sag mal so, wie ich es eben bei Raum und Mittelstädt gemacht habe, so ähnlich können wir es auch bei den Dänen machen mit Alexander Barr, der kostet 220.000, hatte in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen, aber 18 Startelf-Einsätze für Benfica, wenn er fit war, hat er eigentlich gespielt, Sofascore von 7,34, das lässt aufhorchen, hat gute Chancen, Rechtsverteidiger zu spielen oder rechter Schienenspieler bei den Dänen. Und sein Konkurrent ist komischerweise ein Linksverteidiger, weil bei den Dänen ist es so, wie es zwischendurch auch in Wolfsburg war. Also Mähle spielt links oder rechts und spielt Mähle links, dann spielt Bar rechts und spielt Mähle rechts, spielt Christiansen links. Das ist vielleicht die etwas wahrscheinlichere Variante, dass Christiansen auf der linken Seite spielt und Mähle auf der rechten Seite. Christiansen aber auch nur 360.000. Ja, also kombiniert ihr die beiden, dann seid ihr beim Marktwert von unter 600.000 und ihr solltet, wenn alles normal läuft, einen Starter von Dänemark dann haben, mindestens einen.
Kauft euch den dänischen Grimaldo.
Ist er das? Aber nicht laut Sofascore. Ich habe mal geguckt. Ja, Bar ist bei Benfica gut gewesen, ja. Aber auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite.
Von Benfica, da musste ich den Grimaldo-Vergleich
bringen. Das stimmt. Aber Christiansen, derjenige für die linke Seite bei Bologna, Sofascore 6,92 im Schnitt, das ist okay. Für 360.000 finde ich das alles in Ordnung. Ja, wenn ihr einen Offensivspieler haben wollt, die sind bei den Dänen nicht so günstig. Jonas Wind, ja, kennen wir aus der Bundesliga. Vermutlich ist der eher derjenige, der neben Højlund auflaufen darf. Højlund kostet 6,35. Ja, dann würde ich eher Jonas Wind nehmen, der ja auch in der Bundesliga durchaus gezeigt hat, dass er Sofascore-freundlich an den Start gehen kann. Ja, das wären meine Tipps für die Dänen. Gehen wir weiter nach England. Logischerweise. Auch da, die Engländer gehören zum Favoritenkreis.
Oh, ich habe leider jetzt im Soundboard nicht Harry Kane drin, es tut mir leid.
Harry Kane. Ja, ich muss mal gucken, der war auch schon, meine ich, jenseits der 20 Millionen Marktwertgrenze. Oder war es Bellingham? Auf jeden Fall, die Engländer haben, genauso wie die deutsche Mannschaft oder auch die Spanier, alle ihren Preis. Vor dem Hintergrund, ja, Bellingham ist bei knapp 21 Millionen im Moment und Harry Kane, 17, knapp 18 Millionen für Harry Kane. Also quasi ein Schnäppchen. Aber eben durch den Modus, je mehr Spiele, desto besser, werden natürlich die Favoritenteams auch deutlich spannender, auch wenn der Marktwert höher ist, ja, bei den Engländern. Wer da noch einen einigermaßen guten Marktwert hat, das ist Kieran Trippier, 3,83 Millionen, spielt in der Nationalmannschaft Linksverteidiger, gute Standards, gute Flanken. Ob er dann die Standards treten darf, ist wieder eine andere Frage. Das hängt dann vielleicht auch davon ab, wer dann sonst noch so auf dem Platz steht. Aber ein Sofascore von 7,3 in der Premier League, das kann sich absolut sehen lassen. Für 3,83 einer der günstigsten oder wenn nicht gerade sogar der günstigste Engländer, der vermutlich in der Startelf stehen wird während des Turniers. Ich jetzt hier mal so durchschaue, würde ich sagen, das ist korrekt.
Ja, ich glaube, das kann man problemlos so sagen, ja.
Nächste Mannschaft Serbien, und da habe ich natürlich einen für euch, Miloš Veljković, ja, vom ruhmreichen SV Werder Bremen. 530.000 ist nur der Marktwert. Ich weiß auch nicht wieso, aber er ist offensichtlich Stammspieler bei den Serben und zwar als Mittelpart der Dreierkette. Das ist auch seine stärkste Rolle. Also auch wenn er vielleicht in der Bundesliga nicht so ein Sofascore-Liebling ist, wenn er da in der Mitte spielen kann, wenig Zweikämpfe, viel Spielaufbau, könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann mit Veljković bei den Serben. Zu dem Marktwert finde ich das gut. Außerdem Sergej Milinkovic-Savic, 2,76 Millionen, ist so an der Kante von dem, was ich noch zahlen würde für einen Spieler der Serben. Er spielt in Saudi-Arabien bei Al-Hilal, da ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, kann man das übertragen, aber ich sag mal so, sein Sofascore in der Liga in der abgelaufenen Saison war 7,8. Ja, ich sag mal so, wird er vermutlich nicht erreichen bei der EM. Ist trotzdem ein Schlüsselspieler bei den Serben. Also auf jeden Fall jemand, den ich zu dem Marktwert auf dem Zettel hätte. Ja, weil die Gruppe ist hinter England schon relativ offen. Also da können die Serben auch durchaus als Zweiter mindestens noch im Achtelfinale weitermarschieren.
Ist nicht unwahrscheinlich, ja.
Dann kommen wir zu Slowenien. Das ist sozusagen das Anti-England. Ja, da muss man suchen um ein Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt einen Spieler gibt, der über 1 Million. Ja,
du hast halt Benjamin Šeško mit knapp 6
ja,
Millionen.
Ja, ja, genau. Also. Den hatte ich, da hast du recht, den habe ich aber nicht in der Empfehlung drin. Einfach aus dem Grund, dass er mir, Šeško 5,7, ist mir zu teuer dafür, dass die Slowenen Außenseiter sind, ja, weiterzukommen.
Die gehen halt wahrscheinlich raus in der Gruppenphase.
Ja, ne? Und die Frage ist, mit wie vielen Toren? Ja, kann Šeško überhaupt zeigen, was er für eine Klasse hat? Finde ich schwierig. Ja, wen ich da interessanter finde, Adam Čeri, 190.000, spielt bei Panathinaikos, also in Griechenland, ist im zentralen Mittelfeld für Slowenien unverzichtbar, ja, extrem billig. In dieselbe Kerbe schlägt auch Zahn Kanicic, der spielt bei Celje in Slowenien, auch 190.000, der Marktwert. Und ja, der Sofascore ist auch in der slowenischen Liga unterwegs. Durchschnittsrating von 7,3 für ihn. Rechtsverteidiger der Nationalmannschaft. Ja, warum nicht? Für 190.000 kann man nicht so viel falsch machen. Ja, und an den hochpreisigeren Spielern, also selbst Jan Oblak, ja klar, der Keeper, 3,1 Millionen. Dann gibt es Šeško für 5,7 und alle anderen Spieler des Slowenen sind deutlich unter 1 Million. Ja, also das ist das, ja, was sie anzubieten haben. Von den hochpreisigeren würde ich die Finger lassen, denn mein Platzierungstipp ist England, dann Serbien, dann Dänemark und dann Slowenien.
Ja, spannend. Ich glaube, ich hätte die Dänen sogar auf zwei. Aber kann man auf jeden Fall, also wie du gesagt hast, da ist offen, denke ich, zwischen zwei und drei.
Wie viele Werder-Profis hat Dänemark in der voraussichtlichen Startelf?
Ja, wahrscheinlich keinen und deshalb werden sie ja Zweiter.
Weil Serbien Erster wird, ne? Aber nee, also ja.
Ey, aber also sie könnten mit Delaney starten, theoretisch.
Ja, ja, ehemaliger Bremer, ja. Ja, Stay ist ja nicht nominiert. Ja, von daher ist vielleicht auch da, sitzt auch der Stachel noch tief. Ich sage denen, das wird nichts werden. Geheimtipp vom Sieger der Gruppe, also von England. Auch nicht so einfach. Ich bin mal mit Conor Gallagher gegangen. 4,18 Millionen ist natürlich schon ein happiger Marktwert. Aber ich glaube, der zentrale Mittelfeldspieler von Chelsea hat eine Chance auf den Startelfplatz. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie offensiv-defensiv wird es. Er könnte neben Reis auflaufen. Also ein bisschen offensiverer Part in der Doppelsechs, der ist überall auf dem Platz zu finden. Sofascore-Liebling in der Premier League, auf Sofascore-Schnitt von 7,3 und er erzielt jetzt ja auch nicht jede Woche ein Tor. Also Conor Gallagher finde ich da einen spannenden Tipp. Ansonsten finde ich es schwierig, bei den günstigen Engländern zu sagen, ja, die bekommen auch genug Spielzeit, dass sich das auch wirklich lohnt, da zu investieren.
Ja, ist halt wirklich im ZM so, wen du da irgendwie sehen wollen würdest. Also klar, es kann sein, dass ein Trent Alexander-Arnold, der spielt, der ist schon sehr teuer bei 6 Millionen, 6,3. Aber wahrscheinlich wird halt entweder Gallagher oder halt irgendwie dann Mainoo 1,7, Madison 1,6. So, das ist so die Kategorie, da muss man halt spekulieren.
Ja, okay. Madison sehe ich eher nicht, aber wenn, dann wäre natürlich für 1,6 deutlich günstiger. Und Alexander Arnold in der Nationalmannschaft ist halt auch immer so ein Thema. Aber ja, ist natürlich interessant, weil wenn er spielt, dann spielt er im defensiven Mittelfeld, davon ist auszugehen, und ist gelistet als Abwehrspieler bei Comunio, Trent Alexander Arnold. Aber das sind eben dann schon 6,37. Da müsste er dann schon deutlich tiefer.
Ja, da würde ich, glaube ich, die Finger verlassen. Kommen wir zur nächsten Gruppe. Sind wir in der Gruppe D, und das ist jetzt eine ziemliche Mördergruppe. Da haben wir Frankreich, die Niederlande, Österreich und Polen. Also da ist schon ordentlich was drin. Ich habe das Gefühl, ich habe hier die schwierigen Gruppen erwischt. Aber gleich komme ich noch zu einer einfacheren Gruppe. Fangen wir bei Frankreich an. Natürlich zusammen mit England so dieser klare Top-Favorit. Alle schweineteuer. Wirklich super, super teuer. Kannst eigentlich keinen kaufen. Sehr, sehr schwierig. Ich würde gehen tatsächlich, wenn ich da sage, ich möchte jemanden haben, der Preis-Leistung bringt, mit Theo Hernandez. Ist gesetzt auf der linken Abwehrseite, weil sein Bruder sich ja verletzt hat, Kreuzbandriss, punktet richtig, richtig gut, auch sehr, 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 sehr gut im Sofascore. Außerdem natürlich kann man reingehen vielleicht mit Aurelien Tchouaméni von Real Madrid im Mittelfeld, auch für 6,66 Millionen, ähnliches Preissegment, aber im Mittelfeld punktet auch sehr, sehr gut ohne Treffer und ist halt vergleichsweise günstig, wenn man da schaut, dass dann halt ein Mbappé ist, glaube ich, mit 22,69, war sogar noch teurer als Bellingham gewesen jetzt. Dürfte wahrscheinlich der teuerste im Spiel sein. Und halt auch alle anderen. Also kann man wenig Schnäppchen schlagen, glaube ich, bei den Franzosen. Bei der Niederlande wird es ein bisschen spannender. Keiner weiß, was Daley Blind gegen die Niederlande-Manager in der Hand hat, aber er spielt erstaunlich oft dafür, dass er dann doch immer so ein bisschen schwächer spielt. Und er spielt halt vor allem als linker Wingback oft. Was ja auch sehr, sehr spannend ist bei seinem Alter. 9 oder 10.000 kostet er nur aus der Abwehr. Den würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist relativ spannend. Hier habe ich mal eine Verkaufsempfehlung für euch. Jeremy Frimpong. 7,59 Millionen kostet der. Ist einfach zu teuer und Ronald Koeman mag ihn nicht so. Also es war sogar auf der Kippe, ob er überhaupt mitkommt. Der niederländische Nationaltrainer ist kein Freund von Frimpong. Mag die tiefen Läufe nicht, die bei Leverkusen so sein Ding waren, hat da lieber ein bisschen vielseitigere und defensivere Rechtsverteidiger in seinem Team. Dafür spannend vielleicht ein Jadon Sancho, 430.000 im Mittelfeld, defensiv stark. Und ich könnte mir vorstellen, der könnte halt später im Turnier spannender werden. Wenn du gegen die besseren Teams spielst und du eher defensive Spieler in der Mannschaft haben willst. Schouten hat auch viel Innenverteidiger gespielt bei PSV. Wer sich erinnert, gegen Dortmund in der Champions League hat er auch als Innenverteidiger gespielt. Da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht im defensiven Mittelfeld eine Rolle bekommt. Oder, und das wird halt spannend, bei der Niederlande ist es immer so ein bisschen schwierig, De Ligt und Virgil van Dijk zusammen in eine Mannschaft zu kriegen. Wahrscheinlich wird De Ligt auf der halbrechten Position anfangen. Da war er aber in der Vergangenheit bei der Niederlande nicht so gut. Und da könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht mit ein, zwei guten Spielern ist Schulten da ein Kandidat, um da reinzustarten. Kommen wir zu den Österreichern. Die sind so ein bisschen der beste Tipp auf den dritten Platz wahrscheinlich. Und da ist einer für mich ganz, ganz klar. Wir haben ihn letzte Woche, habe ich ihn auch schon empfohlen, in meiner Top 3. Philipp Lienhardt hat gestern Abend seinen Comeback gegeben, ist also scheinbar wieder fit. Potenzieller Stammspieler, wenn er richtig fit ist, dann ist er eigentlich Stammspieler, zusammen auch mit Kevin Danso, der 500.000 kostet, ist auch sehr günstig. Da kann man auf jeden Fall hingehen. Sie müssen halt diese harte Gruppenphase als Dritter überstehen und dann es halt noch schaffen, dann ihre Duelle mit Polen zu gewinnen, damit sie da genug Punkte haben, um als einer der vier besten Gruppendritten weiterzukommen, weil ich glaube, die Mannschaft ist eigentlich so gut, dass da ordentlich was gehen kann, auch nach oben weg. Außerdem halt auch mit Ralf Rangnick, ein Trainer, der die Mannschaft ganz gut coacht und die sind sehr erfolgreich. Also ich glaube schon, dass da was funktionieren kann. Mit ein bisschen Überraschung könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht an der Niederlande vorbei auf zwei kommen. Wer dafür sorgen soll, ist Michael Gregoritsch. Und wenn ich in der Bundesliga ja gar kein Fan davon bin, geht der in der Nationalmannschaft absolut ab. Beeindruckende Form, trifft immer und immer wieder. Alles, was er in der Bundesliga liegen lässt, als, ich glaube, siebtschlechtester Abschlussspieler in der Bundesliga, was Abschlusseffizienz angeht, das trifft er alles in der Nationalmannschaft. Da sind die 4 Millionen, die er kostet. Glaube, die würde ich tatsächlich investieren. Ich glaube, die lohnen sich, auch wenn es schon viel, viel Heu ist. Bei den Polen wiederum, da würde ich ganz, ganz dringend die Finger vom Stürmer weglassen. Auch wenn der Name verlockend klingt, Robert Lewandowski kostet 11 Millionen dafür, dass er bei einer Mannschaft spielt, die höchstwahrscheinlich rausfliegt. Das ist ein ähnliches Thema wie mit Cesko. Dazu funktioniert er bei Polen auch nicht so gut. Also da wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Levi bei der Nationalmannschaft ist nicht der Levi, wie man ihn vor allem aus der Bundesliga kennt, aber generell kennt. Wenn ich irgendwo hingehe, gehe ich wahrscheinlich in die Abwehr, dann schaue ich mir einen Jakub Kivior an für 1,37 Millionen, der Stammspieler jetzt oder Rotations- bis Stammspieler bei Arsenal war. Da kann man hingehen. Im Sturm Swiderski vielleicht, Sturmpartner von Levi, der könnte vielleicht für 350.000 eine Auffülleroption sein mit Startelf-Chance. Aber Lewandowski, lass da bitte die Finger weg. Der ist zu teuer. Ich habe es gerade schon angedeutet, für mich Frankreich klarer Favorit natürlich. Die Niederlande tippe ich auf 2 und Österreich auf 3, aber das ist sehr, sehr knapp. Also wenn ich könnte, würde ich beide auf 2,5 tippen, sagen wir es so. Und die Polen dann auf 4. Und dann bin ich euch einen Geheimtipp schuldig. Und ich habe mich ja eben schon schwer getan, euch überhaupt eine Empfehlung zu den Franzosen zu geben. Wenn es einen Geheimtipp gibt, dann vielleicht ein Kingsley Coman. Mit der Hoffnung, dass sich einer der Stammspieler verletzt und Coman jetzt irgendwie nach seiner Verletzung auch wieder so richtig in den Tritt kommt. 2,43 Millionen kostet er im Sturm. Angenommen, Dembélé verletzt sich und Coman prescht da rein. Da könnte was passieren, aber sehr viel Fragezeichen dabei. Also das ist ein sehr, sehr vorsichtiger Geheimtipp, weil, also wie gesagt, die günstigsten Stammspieler, die man so findet, sind halt wirklich 4, 5 Millionen aufwärts. Selbst ein Upamecano, der ja eigentlich nicht Stammspieler ist, kostet 4,5. Ja, da gibt's eigentlich keine spannenden Empfehlungen sonst.
Sehe ich eigentlich gar nicht ganz so schlimm bei den Franzosen, muss ich sagen, Nick. Marcus Thuram zum Beispiel, 5,29 Millionen. Finde ich durchaus spannend. Also, was glaubst du denn, wer auf der 9 spielt bei Frankreich?
Na, ich gehe davon aus, Giroud wird starten auf der 9 für 6,5.
Und dann. Glaub ich nicht.
Also.
Ich glaube, Thuram hat gute Chancen zu starten und für 5,29 Millionen finde ich ihn doch ziemlich günstig.
Also, wenn Thuram startet, dann. Also, ja, kann ich zustimmen. Wenn Thuram startet, ja. Bei Giroud ist immer das Ding, der ist ja nicht so der Knipser, das ist eher der Arbeiter. Und dann für 6,5 ist schon in Ordnung wieder. Bei einem Thuram, der ja gerne auch mal trifft, dafür 5,3, wenn der Stammspieler ist, natürlich reingehen. Ja. Da müsst ihr schauen, was ihr tippt. Glaubt ihr eher Flo oder glaubt ihr mir? Also ich kann, oder was heißt glaubt ihr mir? Also ich bin dabei, ich sag mal 51-49% bei Giroud, also.
Und ich bin bei den Ösis, von denen ich glaube, dass sie weiterkommen. Und dass sie da noch gute Chancen, die kommen mindestens ins Viertelfinale, sage ich mal.
Ja, das glaube ich auch. Also die werden schon.
Ja. Ja. Romano Schmid, 190.000. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass du ihn nicht erwähnt hast. Muss ich zugeben, Nick. Ralf Rangnick ist ein Riesenfan und hat jetzt auch im Test gegen Serbien von Anfang an gespielt. Genauso übrigens wie Patrick Wimmer vom VfW Wolfsburg, 260.000 oder Marktwert. Wimmer hat sogar getroffen. Beide haben Chancen, in der Startelf zu stehen. Schmied und Wimmer. Finde ich beides mega spannende Spieler, die ich auf jeden Fall mir in Kader holen würde zu dem Marktwert.
Ja, also ich gehe halt davon aus, dass da ein Sabitzer wieder spielen wird. Leimer kam ja nur von der Bank.
Ja, die haben also, ja über außen gespielt. Schmied über links offensiv, Wimmer rechts offensiv.
Ja, das ist ja so ein 4-2-2-2, was die Ösis da spielen, so dieses Leipzig-Ding. Und ich erwarte eigentlich dann halt irgendwie vorne schon, ja, also ist es möglich, dass beide spielen, auf jeden Fall. Gerade Romano Schmied kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber es ist halt auch nicht so 100% gesichert, glaube ich.
Ja, ich wollte es nur mal sagen zu dem Marktwert. Ja, 100% gesichert, nein, da bin ich auch weit von entfernt. Aber also wenn du überlegst, dass hier die blinde Gurke Nicolas Seiwald 1,65 Millionen kostet, ja, dann...
Hat aber auch ein sehr gutes Spiel gemacht gestern.
Ja, in der Nationalmannschaft kann er ja irgendwie Fußball.
Genau.
Das sind einfach Zwillinge. Ja, und der eine sagt sich, ich habe auf diese ganze Clubfußball habe ich keine Lust. Ich spiele nur Nationalmannschaft.
Ja, wir sind an den Ungarn ja schon lange vorbei, ja, wo wir hingehen mit einem Attila Szalay, ja, der in der Bundesliga gleich bei zwei Vereinen komplett gefloppt ist, ja, und ist ungarischer Nationalspieler und spielt da gut.
Ja.
Also der ist nicht einfach nur ungarischer Nationalspieler, weil die halt keinen anderen Innenverteidiger haben, sondern der zeigt da wirklich gute Leistung. Also dieses Phänomen, dass Spieler in der Nationalmannschaft überragend sind, aber im Verein gar nicht funktionieren oder andersrum. Also es gibt es ja auch andersrum teilweise. Das ist ja durchaus nicht selten.
Ja, gut. Das wollte ich kurz nur ergänzen. Wenn ich die Möglichkeit habe, hier Werder-Spieler ins Schaufenster zu stellen, dann muss ich sie natürlich nicht nutzen.
Ich schäme mich. Also es tut mir fast so leid wie Quashi.
Ja. Dann, sollte es auch.
Dann
sollte
zeig uns auch doch mal, welche Werder-Spieler. Okay, ich glaube, da gibt es keine Werder-Spieler, aber zeig uns mal. Es hätte fast einen gegeben, gibt ja aber keinen leider. Bei Belgien, nee, Rumänien, Slowakei und Ukraine hast du in Gruppe E, Flo.
Genau, weil Tedesco Olivier Demann nicht mitgenommen hat, komischerweise, obwohl er bei Werder immer mal so 10, 15 Minuten gespielt hat. Ja, was muss er denn noch machen, um da eingeladen zu werden?
Ist doch einfach, wenn du bei Werder, ich habe schon wieder vergessen, wer da linke Seite Stamm spielt.
Du willst mich, ne, weißt du doch, wer das ist.
Der eigentlich Rechtsverteidiger ist, wie heißt der denn?
Ja.
Felix Agu.
Danke,
natürlich. Natürlich.
Hast du das echt vergessen?
Ich dachte, mir ist der Name gerade entfallen. Ich wusste, wer es ist. Komisch. Also ich weiß auch, dass er eigentlich rechts, ich glaube, er kam als Linksverteidiger zu Werder.
Du kennst die Pressingmuster von ihm, ne? Aber ja, Arm, der war dir gerade entfallen.
Aber ich finde, wenn du hinter Felix Agu auf der Bank sitzt, das ist schon so eine Macht, da kannst du trotzdem belgische Nationalmannschaft spielen. Ja. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt andere Namen, da kommen wir später, ich möchte jetzt keinen Namen spoilern, also, es gibt andere Namen bei Belgien, die würden mich mehr wundern als ein Olivier Demann.
Ja, sind natürlich trotzdem Favorit in dieser Gruppe, aber du hast es ja schon angesprochen, also es ist vielleicht nicht der ganz große Glanz, denkt man so, trotzdem habe ich Spieler für euch, die ich interessant finde von den Belgiern. Fangen wir beim Linksverteidiger an. Arthur Theate, 1,79 Millionen. Gute Saison bei Rennes gespielt. Ist relativ günstig. Auch bei den Belgiern ist es so, man weiß nicht 100%, wie die Startelf aussieht, aber ich glaube, Theate hat seinen Posten relativ sicher. Und da finde ich es einen wirklich guten Preis. Amadou Onana.
Boah, ich hoffe, der hat im Schultheater King Arthur gespielt.
Ach, ja. Ich sehe, wenn du ein Soundboard hast, kommen auch neue Soundbites hier mal rein. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall besser als das mäßige Wortspiel, Nick. Amadou Onana, da war ich stehen geblieben. Ja, nicht immer gesetzt bei Everton, aber reicht dann für die Startelf bei Belgien. Ja, wir sind dabei. Obwohl er nicht immer in der Startelf steht, bei Everton oder stand in der abgelaufenen Saison. Sofascore von 7,1 in der Premier League. Das ist durchaus vielversprechend. Und deswegen würde ich da auch die knapp 4 Millionen vor dem Hintergrund, dass die Belgier, wir erwarten sie vielleicht nicht so super stark, Aber ich sag mal, sie haben jetzt nicht gerade die Todesgruppe E erwischt, ne? Sie habe ich noch nicht gehört, dass jemand sagt, Todesgruppe E.
Das Ding ist tatsächlich, die Belgier, ist, also ich schaue ja sehr viel belgischen Fußball und auch entsprechend die belgische Nationalmannschaft sehr, sehr gerne. Seit Tedesco ist meine Liebe, das zu gucken, sehr, sehr abgeschwächt. Sie sind aber erfolgreich, haben unter Tedesco noch nicht verloren. Also es ist schon vom Ergebnis, es spielen halt viel Ergebnisfußball, das funktioniert.
Ja. Und dann ist noch eine dritte Empfehlung, ihr wisst, ihr kennt mich, also oder zumindest wenn ihr häufiger den Comunio Podcast hört, dann wisst ihr das. Torhüter ist nicht so mein Ding. Bei Comunio habe ich ganz selten auf dem Empfehlungszettel. Kuhn Castells, da mache ich mal eine Ausnahme. 1 Million nur der Marktwert. Und er ist der Stammtorhüter. Ja, also auf die Frage, voulez-vous Courtois avec moi, hat Tedesco gesagt, non. Ja, also Courtois nicht dabei, Differenzen mit dem Coach und der Weg ist frei für Kuhn Castells. Ja, guter Schnapper in einer eher schwächeren Gruppe. Wir haben gehört, welche Bonuspunkte es gibt und dann eben noch plus, dass es wirklich mit dem Teufel zugehen müsste, wenn die Bagger hier nicht ins Achtelfinale einziehen. Finde ich eine sehr interessante Kombi. Als nächstes kommen wir zu Rumänien. Und da sind wir preislich wieder in einem anderen Bereich unterwegs. Dennis Mann zum Beispiel, 160.000, also das ist der Minimum. Ja, sehr gute Saison, aber gespielt bei Parma in der Serie B, also der zweiten italienischen Liga. 11 Tore, 6 Assists, großen Anteil damit an der Meisterschaft, die Parma feiern konnte und damit eben auch den Aufstieg und die Rückkehr in die Serie A. Nicht zwingend gesetzt bei den Rumänen, aber er hat Chancen auf die Startelf und das eben zu diesem Preis find ich sehr spannend.
Dazu muss ich sagen, das ist ein guter Mann.
Ja.
Also, aber auch abseits davon hat mich im Fußballmanager schon mal aus der vierten in die erste Liga geschossen. Den mag ich. Den mag ich.
Zu Recht. Ja. Und wenn das, und wir wissen ja, das ist, welcher Fußballclub war das nochmal, der mal irgendwann, dass sie gebeichtet haben, dass im Prinzip ihre Scouting-Abteilung die Datenbank ist vom Football-Manager?
Oh, erinnere ich mich tatsächlich gerade gar nicht.
Müsste man mal googeln, aber das gab es irgendwann. Ich glaube, es ist irgendwie ein englischer Zweitligist oder so, die gesagt haben, ja, wir gucken bei Football-Manager in der Datenbank, wer da ganz interessant sein könnte für uns. Oh. Warum nicht? Warum nicht? Sind ja auch an diesem Datenbankprojekt immer Leute beteiligt, die jeweiligen Clubs relativ gut kennen. Aber Dennis Mann, offensichtlich Football-Manager-Rakete. Und vielleicht startet er jetzt durch bei der Europameisterschaft. Und auch bei den Rumänen wäre ich ein bisschen vorsichtig, was die Investments angeht. Eben aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich möglichst viele Spiele haben wollen. Und Rumänien jetzt nicht zwingend eine Mannschaft ist, die ich im Viertelfinale erwarte. Wenn ihr aber einen sicheren Starter haben wollt, der vielleicht auch den einen oder anderen Punkt für euch sammelt, Nikola Stanciu, 990.000 erfahrener Zehner, spielt auch in Saudi-Arabien, wie so mancher Spieler bei dieser Europameisterschaft, hat in Saudi-Arabien einen guten Sofascore. Wie viel das dann wert ist bei der Europameisterschaft, wird man sehen, aber er ist auf jeden Fall gesetzt. Für unter 1 Million, glaube ich, kann man das auf jeden Fall machen. Nächste Mannschaft ist die Slowakei. Da gehe ich direkt mal mit einem alten Bekannten aus der zweiten Bundesliga. Nächstes Jahr wissen wir noch nicht. Zumindest sein Verein ist dann immer noch Zweitligist. Die Rede ist von Laszlo Benes vom Hamburger SV. 200.000 ist der Marktwert. Stand beim vorletzten Test gegen San Marino in der Startelf. Weiß ich jetzt nicht, ob das von der Slowakei so als der Härtetest ausgemacht war. Ja. Aber wir wissen, er ist ein Comduo-Monster, Sofascore von 7,7 in der zweiten Liga. Ja, wenn er spielt, absoluter Hammer. Und ja, was habt ihr zu verlieren für 200.000 Marktwert? Er hat wirklich Chancen auf die Startelf. Ein bisschen, ich sag mal, 30%. Und vielleicht ist es auch jemand, der dann läuft das erste Spiel nicht im zweiten Spiel reinkommt oder so. Also Benes hat auf jeden Fall Qualität, gerade was den Sofascore angeht. Ein weiterer Spieler, den ich interessant finde, ist Linksverteidiger David Hanko. 410.000 ist sein Marktwert und du schaust ja sicher auch gern niederländische Liga, Nick, nehme ich an.
Aber ne? Natürlich.
Ja, Sofascore von 7,5, ist das gerechtfertigt? Ist das auch das, was du Hanko geben würdest? Das hat er nämlich erreicht in der abgelaufenen Eredivisie-Saison.
Boah, das ist jetzt eine sehr spezifische Frage, würde ich behaupten. Aber Feyenoord hat eine tolle Saison gespielt und war defensiv auch zumindest ein starkes Duo hinten. Also kann man sich auf jeden Fall reinholen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es dann so sich überträgt auf die Nationalmannschaft, weil die Slowakei jetzt keine Bombenmannschaft so insgesamt ist.
Ja, wobei eben diese Gruppe, ja, dass selbst die Belgier, dass wir von denen nicht 100% überzeugt sind. Und der Rest ist auch, dass du sagst, ja.
Also ich glaube, es gibt vielleicht noch eine Gruppe, über die reden wir gleich. Da ist es noch wahrscheinlicher, dass man weiterkommt als Underdog. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Chance, dass die Slowakei überrascht und doch irgendwie durchkommt.
Letzte Team aus der Gruppe E, das ist die Ukraine. Die kennen wir natürlich jetzt aus dem Länderspiel gegen Deutschland. Wen ich da ganz gut fand als Rechtsverteidiger, das ist Joachim Konoplia. 490.000 ist der Marktwert. Guter Preis für einen Rechtsverteidiger. Spielt bei Schachtja Donetsk und hat ja immerhin einen Sofascore von 7,0. Ukrainische Liga sicherlich auch relativ wettbewerbsfähig. Ja, muss man dann sehen, wie er sich bei der EM einfindet. Die Ukrainer, ich würde fast sagen, ich muss mal gucken. Ich habe eben mal eine Seite gehabt mit den Wettquoten. Was würdest du denn tippen? Ich hatte das jetzt in der Gruppe gar nicht genau geguckt. Wer ist nach Belgien Favorit in der Gruppe?
Boah, wahrscheinlich schon die Ukraine, oder?
Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Schauen wir mal drauf. Ich sage nicht, welcher Wettanbieter das ist. Wir wollen ja da keine Werbung machen. Ja, die Ukraine hat da, wo ich gucke, Belgien 1,44. Dann kommt Ukraine 5,0. Dann kommt Rumänien übrigens mit 7,5. Und als letztes die Slowakei mit 10,0. Die Quote für den Gruppensieg jeweils. Aber könnt ihr ein bisschen runterrechnen. Das ist dann auch sozusagen die sportliche Gewichtung, die zumindest der Buchmacher da vorgesehen hat. Also Ukraine mit guten Chancen, zumindest ins Achtelfinale einzuziehen. Da finde ich Konoplia interessant. Georgi Sudakov, Favorit auf die Zehnerrolle bei den Ukrainern, hat gegen Deutschland nicht in der Startelf gespielt, aber auch da wurde ja auch relativ viel ausprobiert. Dubiec zum Beispiel, Torschützenkönig aus Spanien, ist nicht zum Einsatz gekommen, also oder ist eingewechselt worden, ich weiß es gar nicht mehr genau, ob er nachher noch gekommen ist, aber das würde mir jetzt nicht so viel Sorgen machen. Sudakov 1,49 Millionen, bei Donetsk ein Sofascore von 7,63, spannender Spieler, beidfüßig, technisch stark, erst 21 Jahre. Also der wird sicher vielleicht auch vorhaben, diese EM als Sprungbrett zu nehmen für mögliche Clubs in größeren Ligen. Also den hätte ich auf jeden Fall im Blick. Für 1,49 finde ich das auch noch okay, eben vor dem Hintergrund, dass ich von mindestens 4 ukrainischen Spielen eigentlich ausgehe bei dieser EM, denn mein Tipp ist, die Belgier setzen sich durch, weil sie eben Glück haben. Wenn jetzt Belgien beispielsweise mit Österreich in einer Gruppe wäre, ja, da wäre für mich ganz klar, dass ich da Österreich fast sportlich stärker einschätzen würde. Platz 2, Ukraine, dann habe ich Rumänien und dann die Slowakei. Jetzt habe ich ja eben die Wettquoten gesagt, also bin ich offensichtlich da auf einer Linie, zumindest in der Gruppe, was mit den Buchmachern, was die Platzierungen angeht. Geheimtipp vom Sieger, nämlich einen guten alten Bekannten, Thomas Meunier, 450.000 nur der Marktwert. Er hat Chancen, als Rechtsverteidiger in der Startelf zu stehen und das sagt dann auch schon auch ein bisschen was aus über die Qualität der Belgier.
Und sagen wir es ehrlich, in einer Mannschaft, wo ein Meunier in der Startelf steht, da wundert es mich jetzt auch nicht, wenn ein Demann auf der Bank sitzt.
Ja, so. Das stimmt. Ja, aber bei Trabzonspor, da ist er hingewechselt im Winter, sehr guten Sofascore gehabt von 7,24 in dem halben Jahr jetzt in der Türkei. Und das haben wir ja auch durchaus in der Bundesliga gesehen, dass wenn er denn zum Einsatz gekommen ist, Sofascore-technisch war das alles in Ordnung. Ja, deswegen Meunier für 450.000, rein da. Ja, wenn er Pech hat, startet er nicht. Okay, so what? Habt ihr ja eine halbe Million verbrannt. Ja, könnt ihr immer noch, weiß ich nicht, Manager beim FC werden, ja, oder auf Schalke. Das ist doch kein Ding. Gut, da wäre ich durch. Ich weiß nicht, ob du noch was, wie siehst du die Gruppenreihenfolge?
Ja, also ich bin da ähnlich. Also ich glaube, was du noch nicht gesagt hattest, ist, wie du 3 und 4 einschätzt. Oder hattest du das gesagt?
Rumänien und Slowakei. Ich habe gesagt, genauso wie die Buchmacher es machen. Ja, Rumänien 3, Slowakei 4.
Also ich würde tippen, dass die Slowakei es auf 3 schafft. Und dann vielleicht als einer der 4 besten oder zwei schlechtesten Gruppendritten weiterkommt. Ich glaube, Rumänien wird es in der Gruppe am schwersten haben. Aber Belgien 1, Ukraine 2 gehe ich mit.
Da müsstest du wetten. Ja, bist du anders als der Buchmacher unterwegs. Müsstest du irgendwas auf die Slowakei machen. Ja, aber frag mich nicht da.
Okay, kommen wir zur nächsten Gruppe. Die letzte Gruppe, Gruppe F. Ich habe es gerade schon mal angeteasert. Nicht unbedingt die stärkste Gruppe. Georgien, Portugal, Tschechien und die Türkei in der Gruppe. Fangen wir an mit Georgien. Da muss ich euch allen mal auf die Finger hauen. Wie kann das sein, ihr... Im Ernst, Jungs und Mädels, ihr müsst mehr zweite Liga gucken. Budu Sivsivadze kostet nur 160.000. Der hat die zweite Liga aber komplett auseinandergeschossen diese Saison. Ist immer besser geworden und ich glaube irgendwie 13, 14 Tore gemacht. Absolute Topform gewesen, spielt bei Georgien wahrscheinlich Stammstürmer. Und wo, wenn nicht in der Gruppe, kann man früh Tore schießen und vielleicht auch glücklich weiterkommen. Also würde ich auf jeden Fall reingehen. Im Mittelfeld kann man dann noch schauen an Levin Shengelia, wobei er wahrscheinlich als linker Flügelverteidiger spielen wird, glaube ich. Der hat auch relativ ordentliche Punkte gemacht. Kostet auch nur 160.000. Wenn ihr Glück habt, wird Sofascore das dann als Dreierkette einsortieren, wenn die spielen. Und dann ist ein Shengelia ja auch im Mittelfeld gelistet, also linker Mittelfeldspieler. Dann gibt es für Gegentore keine Abzüge. Das muss man auch immer bedenken. Also Spieler, die dann... Das ist irrelevant, wie sie jetzt in der Position eingesortiert sind, aber wenn sie im Spiel auf einer Abwehrposition stehen, sind die Abzüge bei Gegentoren größer als im Mittelfeld. Wäre relativ gut, wenn Sofascore da sagt, die spielen Dreierkette. Aber punktet offensiv eigentlich immer relativ gut, schlägt viele Flanken. Das Duo Shengelia, Sivsivadze könnte durchaus überraschen bei der EM. Bei Portugal eine große, große Bitte. Bitte, bitte, bitte verkauft Cristiano Ronaldo. 15,24 Millionen, seid ihr verrückt? Also, der ist ja nicht mal klar gesetzt aktuell mit seinen Leistungen. Es gab Diskussionen, ob er überhaupt im Kader dabei sein soll. Also, das ist schon was Besonderes. Also, 15 Millionen ist ja nicht wert. Klar, er spielt halt in dieser leichten Gruppe und wahrscheinlich budet er in der normalen Serie ohne Ende. Aber ich sehe Portugal auch nicht so stark. Also ich glaube, die werden auch nicht so weit kommen tatsächlich.
Mm. Wir haben ja auch vor allen Dingen auch schon gehört, dass Georgien die Gruppe gewinnt, um dann gegen den Gruppendritten Italien zu spielen. Von daher, ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ich habe eigentlich einen EM-Planer hier. Könnte ich mal reingucken. Du kannst mal weitermachen. Ich schau mal.
Der Erste der Gruppe F spielt gegen den Dritten der Gruppe A, B oder C.
Ja, siehst du. Kommt also, das so hin? Ja,
sogar möglich.
Ja, so ist es. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja? Achtelfinale Georgien gegen Italien.
Ja, also wenn ihr irgendwie Starspieler von Portugal wollt und wollt da viel Geld investieren und sagt, die kommen weit, dann gehe ich auf einen Rafael Leao, Bernardo Silva, beide. Ich würde am ehesten gehen mit Gonçalo Ramos, wo ich glaube, der wird als Mittelstürmer spielen. 5,93 Millionen kostet der Mann. Wäre meine Sturmwahl im Mittelfeld. Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, vielleicht nach der Gruppenphase quasi jemanden einzuplanen und den frühzeitig zu kaufen. Ich hatte vorher schon mal erwähnt, Spieler, die später vielleicht mehr spielen, sind wertvoller. João Palhinha, der gefloppte Bayern-Transfer aus dem letzten Sommer, wir erinnern uns, ist ein Sechser, eine Holding Six, wie Thomas Tuchel sagte. Ich könnte mir vorstellen, der wird dann halt eher gegen die stärkeren Spieler spielen, kostet aktuell 4,49 Millionen. Der Wert könnte sogar noch ein bisschen fallen, wenn er jetzt die ersten ein, zwei Spieler nicht macht. Und dann schnappt ihr euch den halt und dann spielt er wahrscheinlich in den Playoffs mehr. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Bei den Tschechen wird's dann wieder richtig günstig. In der Innenverteidigung gibt's ein Duo, was sich auch so einen Platz wahrscheinlich teilt. Martin Vítek kostet 160.000. Tolles Talent übrigens. Den Namen könnt ihr auch generell mal im Blick behalten. Der wird in ein, zwei Jahren groß bei irgendeinem Top-Club spielen, glaube ich. Und Ladislav Krejci kostet 240.000. Krejci ein bisschen bessere Chancen, glaube ich, Startelf zu spielen. Möglicherweise auch beide, wahrscheinlich einer von beiden. Aber für 400.000, also was macht ihr falsch, ne? Könnte man kostengünstig in Kombinationen Stammspieler einsammeln. Gesetzt in der Abwehr ist Thomas Holles. Für 230.000, auch den kann man natürlich mitnehmen. Punktet ganz okay, nicht ganz so gut wie ein Vítek jetzt zum Beispiel. Michael Sadlike, 300.000, dürfte wahrscheinlich im Zentrum neben Suček spielen. Auch da kann man zuschlagen. Generell Tschechien, glaube ich, so eine Mannschaft. Die ist sehr unterschätzt. Da sind viele Spieler noch sehr, sehr günstig. Aber die haben halt durch die leichte Gruppe die Chance, trotzdem weiterzukommen und zumindest bis ins Achtelfinale zu kommen. Und da nochmal Punkte einzusammeln. Von daher, Tschechien lohnt sich generell viel zuzuschlagen. Auch ein Lukas Provod, 160.000, war in der Quali relativ.
Ja, was ist mit Pavel Nedved? Oder spielt er nicht mehr mittlerweile?
Glaube nicht.
Ja, will ich, aber wenn man Cristiano Ronaldo holen kann, kann man auch Pavel Nedved jetzt holen. Aber okay.
Ja, Ich habe heute Mittag geguckt, wer alles beim letzten Spiel, ein bisschen off-topic, Deutschland gegen Griechenland 2012 dabei war. Es sind auch erstaunlich viele, die von Deutschland noch dabei waren. Also 4 Stück, die mit Groß, Müller, Neuer und wer war es noch?
Gündogan, ja.
Ja, also 4 Spieler, die 2012 noch dabei waren. Also Deutschland auch. Ja, ich meine, Groß hat man ja zurückgeholt, aber schon relativ alt auch bei so Spielern. Wer relativ jung ist, ist meine Top-Empfehlung bei der Türkei. Kenan Yildiz, 2,49 Millionen kostet er im Sturm. Auch da natürlich wieder die Chance, Türkei könnte auf jeden Fall weiterkommen. Ist ein großes Bayern-Talent gewesen. Bayern hätte ihn gerne behalten, ist dann aber zu Juve gegangen und da richtig durchgestartet tatsächlich. Könnte als Neuner spielen, könnte als Linksaußen spielen, wahrscheinlich eher links. Bin ich mal gespannt. Aber wird sehr, sehr sicher in der Startformation stehen. Für den Preis kann man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Außerdem ein Spieler, wo ich sehr gerne reingehe, weil er auch sehr gut bei Sofascore ist, ist Ferdi Kalioglu. Kann rechter, linker Außenverteidiger spielen, mag ich ganz gerne. Der könnte da auch sehr gut funktionieren. Kabak natürlich verkaufen, falls ihr ihn euch schon geholt habt. Ich habe es vorher schon mal erwähnt. Kreuzbandriss sich eingesammelt im Testspiel gegen Italien leider. Gilt natürlich auch für eure Bundesliga-Communities, wenn ihr da Kabak habt.
Ich habe von einem Kölner Kollegen gehört, dass das Karma war, dafür, dass er das aufstrebende Kölner Talent Florian Dietz schwer verletzt hat.
Das Karma-Thema ist in Köln auf jeden Fall bei Kreuzbandrissen viel dabei.
Ja, wir haben viel Feind, viel eher, ne? Wie das heißt.
Okay, schauen wir uns an, wie die Gruppe ausgeht. Also Portugal auf 1, ich glaube, da zweifelt niemand dran. Dann Türkei und Tschechien, das ist wieder sowas, so eine 2,5. Also ich gehe mit der Türkei ein bisschen vorne, aber Tschechien würde mich auch null wundern. Und halt auch, es würde mich auch nicht wundern, wenn Georgien irgendwie überrascht. Gerade weil, und das gehört dann auch dazu, die Türkei keine Turniermannschaft ist. Die Türkei sah die in den letzten Turnieren, die ich so verfolgt habe, glaube ich, immer nicht so gut aus.
Ja. Das ist richtig,
Hatten viele sie immer als Geheimtipp, aber sie sind, also ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal einen Manager, ich glaube es war, ich weiß nicht mehr, was es war, auch in Comunio eine Runde gespielt und alle hatten Türken und alle haben die Spieler gekauft, die Preise waren hoch und dann sind sie ohne Sieg als Letzter ausgeschieden. Also würde mich auch nicht überraschen.
Bestimmt, aber mich würde auch nicht überraschen, wenn Portugal enttäuschen würde. Dafür ist halt, das Ding ist halt, diese Gruppe wirkt halt so schwach, aber gut. Ich werde sehen. Ich bin ja bei Türkei gegen Georgien, bin ich ja im Stadion. Also ich werde mir dann das genau anschauen.
Muss uns das Live-Scouting.
Ja, also Budo Sivitsatze muss ich mir noch ein Trikot vorher besorgen. Dann. Oder von Kenan Yildiz. Ja?
Ich habe ja mit Sivitsatze auch eine berufliche Verbindung gehabt, deswegen bin ich da auch so ein bisschen voreingenommen, muss ich ehrlich gestehen. Aber war auch einfach cool, dieses. Kommen wir zum Geheimtipp vom Sieger. Ich habe Portugal gesagt, Gonçalo Inácio hat die Chance, in der Innenverteidigung zu starten, neben Ruben Dias, ist Linksfuß, Pepe und Co. ja alle rechts. Ich könnte mir vorstellen, dass Inácio da so ein bisschen der Geheimfavorit ist und wird dann mit Ruben Dias zusammen starten. Für 1,93 Millionen kann man auf jeden Fall mitgehen. Das war's von unserer Gruppenvorstellung. Und dann kommen wir noch zum kleinen Tippspiel am Ende. Das gehört natürlich dazu. Du kannst keine EM-Folge machen, ohne auch die EMs zu tippen. Also,
ich meine auch, weißt du was, Nick? Ich habe, ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Ja, ich bin in verschiedenen Fußballgruppen, alte Herren und so ein Hobbykick und so weiter. Und ich habe jetzt folgende Nachricht bekommen, die ich mal vorlesen möchte. Ja, für mich das Zeichen, dass auch die Europameisterschaft bald anfängt. Ja, falls jemand Interesse hat, ein Kumpel von mir hat ein Ticket für das erste Spiel der Nationalmannschaft bei der EM in München gekauft. 14.06.2024 um 21 Uhr, ohne darüber nachzudenken, dass am gleichen Tag seine Hochzeit stattfindet. Hat eventuell jemand Interesse? Und jetzt kommt's, Nick. Ja, man denkt natürlich jetzt, geil, der hat eine Karte fürs Eröffnungsspiel abzugeben. Jetzt kommt aber die Pointe. Die Kirche wäre in Bochum. Die Frau heißt Katrin. Und ich frage mich manchmal, wie es solche Sachen schaffen, dass sie wirklich seit 14 Jahren, ich glaube, das habe ich schon bei der WM 2006, gibt es noch Leute, die sowas ernsthaft weiterleiten?
Na, es muss ja vor allem Leute geben, die sich denken, ich lege mir das jetzt 2 Jahre auf die Halde,
ja,
und zieh das in 2 Jahren wieder raus. Und irgendwer startet es ja. Also das sind ja, wahrscheinlich sind es ein paar, die starten, aber wahrscheinlich sind es nur so einzelne Leute, die es einfach
aber alle schicken. Aber kann man nicht wenigstens die Frau mal umbenennen? Die heißt seit, die heißt seit 2006, heißt sie Katrin und wartet in Bochum in der Kirche drauf, dass jemand kommt. Ja, das also, ja. Naja, vielmehr nur, ich war wirklich, ich bin aus allem, wo ich dachte, da werden wir jetzt, also zumindest einen etwas anderen Spin. Aber da ist ja nur Copy-Paste und dann machst du, hast du die Daten getauscht und ab dafür.
Ja, meistens noch nicht mal.
Es hat aber auch keiner, es gibt ja so Reaktionssmileys, ne? Und in der Gruppe sind, glaube ich, 35 Leute, es hat noch keiner reagiert darauf. Ne? Das ist gepostet um... Ja, 3 Stunden ist es her. Da wird auch nichts mehr kommen. Ja, zu Recht. Ja,
vielleicht gibt es ein Work-Smiley
oder nee, so. Nee, einfach ignorieren. Das ist viel schlimmer, als da irgendwie noch was anderes machen. Nee, ignorieren. Ja. Ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich euch da draußen habe teilhaben lassen, aber ich war einfach fassungslos, als ich das jetzt nochmal bekommen habe.
Kommen wir zu den wichtigen Fragen. Die erste Frage natürlich im Tippspiel und dazu muss ich jetzt sagen, wir haben unser Skript ja zusammen, das aber jetzt geheim. Also da hat jeder seine Übersicht. Die erste Frage ist natürlich, wer darf danach sagen?
Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben
wir. Ja, nee, Thomas, falsches Turnier. Aber wer darf danach sagen, hier den Pott haben wir, Flo? Wen tippst du?
Ja, Thomas natürlich, ist ja klar. Ja. Ich glaube, ich tippe auf Deutschland als Weltmeister, ja. Ich glaube wirklich, dass sie gewinnen können. Das ist mein Tipp, ist meine Überzeugung. Ich habe so das Gefühl, dass sich da unter Nagelsmann jetzt zuletzt doch wirklich ein bisschen was getan hat. Ich finde durchaus von der Qualität haben sie es, ja. Und wir kennen das ja von den Heim-Europameisterschaften, der eine oder andere helfende Elfmeter kommt vielleicht noch dazu. Dann wird auf der anderen Seite was nicht gepfiffen und schwupps bis im Endspiel und irgendwie deichselt es hin. Das wär mein Tipp. Und das kommt noch dazu, ich sehe keine Mannschaft, die so gar keine, wo ich nicht sage, also eine alles überragende Mannschaft, weiß ich nicht. Gäbe es für mich nicht. Vielleicht belehrst du mich oder kannst du mich davon überzeugen, was mit deinem Tipp, wenn es nicht Deutschland ist?
Ich bin da absolut emotional bei dem Tipp und bin da einfach voll bei der Mannschaft, die ich am liebsten gucke und wo ich seit Jahren hoffe, dass sie wieder einen Titel gewinnen. Ich gehe einfach mit Spanien. Also ich gehe immer mit Spanien, die kommen immer ganz gut weit und da bin ich immer ganz zufrieden mit dem Tipp eigentlich.
Also ich denke Deutschland, Spanien, England und Frankreich, das sind für mich eigentlich die 4, wo ich es mir vorstellen könnte.
Das ohne, sind die Favoriten, ja.
Ja, ohne besonders viel Fantasie. So, und dann warum nicht Deutschland? Also,
ich freue mich schon drauf, wie Deutschland ohne Sieg aus der Gruppe fliegt.
Das glaube ich wirklich nicht. Das glaube ich nicht, aber wir werden sehen. Aus meiner Warte, was ich zuletzt gesehen habe mit Gündogan auf der 10, das wäre so, man sagt ja immer, die Mannschaft findet sich erst im Laufe eines Turniers. Das wäre für mich zum Beispiel so eine Situation, entweder wenn Sané fit wird, spielt man mit Wirtz, Sané und Musiala. Oder aber ein Undav kann die Position spielen, ein Havertz kann zurückgehen und Füllkrug spielt vorne. Also da hat man schon Möglichkeiten. Ich finde, wenn du mit Gündogan spielen willst, finde ich ihn weiter zurückgezogen deutlich stärker.
Da muss ich jetzt mal ganz kurz, weil du ihn gerade schon angesprochen hast, Dennis Undav zitieren.
Ja.
Gündogan ist ein überragender Spieler. Nicht viele haben so einen ersten Kontakt wie er. Er ist ein schwimmender Zehner. Er läuft viel, kämpft viel, coacht viel. Das sieht man halt nicht. Dann hat Jamal und Florian links und rechts von sich, die meiner Meinung nach von der Qualität die größten Superstars hier sind. Da sieht er nach außen hin vielleicht schlecht aus, obwohl er überragend spielt.
Ich weiß aber nicht, was Dennis Undav ist, zu klein und zu schwer für Werder. Ja, weiß ich nicht, was der jetzt sich da meldet. Nee, ich schätze ja Undav. Ich habe ihn ja auch als Außenseiter-Tipp gehabt. Ja, der Markt, das kann schon sein, dass da was dran ist. Ja, für mich sieht es halt nicht so aus, als wäre das seine beste Position.
Ja, okay, kommen wir zur zweiten Tippfrage. Und die ist natürlich die Frage nach dem goldenen Schuh.
Den scheiße goldenen Schuh kannst du da hinter den Ohren schmieren.
Hey, das gefällt mir, dass du da auf Stimmfang gegangen bist.
Ja, es ist aber jetzt auch mal gut. Also ich möchte von Flo trotzdem jetzt den Torschützenkönig hören, auch wenn der Thomas da keine Lust drauf hat. Den Pott hast du schon gekriegt, Thomas. Das mit dem goldenen Schuh, das war mal. Also das wird diesmal nicht mehr.
Ich find's gar nicht, ich find's nicht so leicht. Die Gefahr ist da, dass sie zu früh ausscheiden, aber ich könnte mir vorstellen, dass Luis Openda knipst, ja, der auch ein Knipser ist. Ich wollte auch nicht Harry Kane hier nennen, aber er ist vermutlich, wäre er der Favorit drauf.
Das tut mir jetzt eigentlich ein bisschen weh, weil ich bin so total stoisch mit Kylian Mbappé gegangen, weil ich auch überlegt habe, also eigentlich so Harry Kane oder Mbappé ist so das ist so der Gamble, den du quasi hast, glaube ich. Wenn du realistisch tippen willst.
Ja, Mbappé, meinst du denn, da machst du, also wenn er über außen spielt, macht er so viele Tore?
Ja,
wie viel Elfer kriegt Frankreich? Davon ist es natürlich auch ein bisschen abhängig.
Ja, kommt halt auch drauf an, wie viel Geld rübergeflossen ist, wie viel Elfer sie kriegen, ne?
Ja. Aber du hast natürlich recht. Wettquoten, ja, finde ich jetzt an der Stelle ganz interessant. Ist Mbappé ist der Favorit auf den Torschützenkönig. Hätte ich überhaupt gar nicht gedacht, dass dem so ist. 5,5 sehe ich hier eine Quote für ihn. Harry Kane ist Zweiter, 6,5. Und rat mal, wer auf 3 kommt.
Luis Openda.
Nee.
Nein, also keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, wer kann denn auf 3 kommen? Einer aus der ganz großen, Cristiano Ronaldo. Ja, also wenn ihr euer Geld versenken wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Dann
sind's aber auch vielleicht nicht die richtigen Quoten. Vielleicht sollte man bei einem anderen Anbieter nachschauen.
Ist ein Quotenvergleich. Ist ganz interessant. Bei einem Anbieter hat Kai Havertz 34:1 und bei einem anderen 20:1.
Ja, auf Kai Havertz würde ich beim Torschützenkönig jetzt auch nicht unbedingt gehen. Vielleicht aber bei der nächsten Kategorie. Da geht es nämlich nicht ganz so sehr um Tore, auch wenn es häufig ein Thema ist. Der Spieler des Turniers, Flo, wer glaubst du wird Spieler der EM?
Ja, ich habe ja gesagt, Deutschland wird Europameister und klassischerweise ist dann für mich auch der Spieler des Turniers meistens einer vom Europameister. Es ist nicht besonders kreativ, aber ich könnte mir vorstellen, dass nach all den Momenten, wo man schon gesagt hat, jetzt ist er bald ein ganz großer, dass die große Bühne wird für Jamal Musiala.
Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Also Musiala wird es natürlich, wenn Deutschland es schafft. Ich habe halt die Spanier als Meister und entsprechend muss ich dann natürlich auch mit einem Spanier gehen. Und wenn es so war, dass die Spanier die EM gewonnen haben, 2008 und 2012 ja in Folge passiert, dann war immer ein Mittelfeldspieler derjenige, der diesen Award gewonnen hat. Pedri jetzt mit Verletzungen und so ein bisschen schwierig. Ich habe Dani Olmo überlegt, aber am Ende bin ich dann doch mit dem in Anführungszeichen einfachen Pick gegangen. Für mich ist Rodri.
Ja, kann ich auch absolut mitgehen.
Und dann haben wir noch eine Kategorie, da müssen wir in Anführungszeichen ein bisschen spezifizieren, und zwar den Youngster des Turniers. Der wird auch von der UEFA jedes Jahr verteilt. Beziehungsweise noch gar nicht so lange, sondern erst seit 2016. Da hat der hochgelobte Renato Sanchez gewonnen. Bayern-Legende, wir erinnern uns alle. Und 2020 dann der eben angesprochene Pedri gewonnen. Der würde jetzt, glaube ich, nicht mehr gelten. Doch, würde sogar noch gelten. Also Pedri könnte den Youngster des Turniers sogar noch gewinnen. Er ist am 25. November 2002 geboren. Wichtig ist für den Award, er muss nach 2002 geboren. Also im Jahr 2002, nach dem 1.1.2002. Wen hast du als Youngster des Turniers, Flo?
Ja, eigentlich wären ja Musiala und Wirtz, beides, auch noch Kandidaten, die hereingeraten. Aber ich finde, da sind sie, ja, weiß ich nicht, ob sie schon zu bekannt sind, weil natürlich derjenige, den man hier als Youngster des Turniers auf dem Zettel hat, der muss ja zumindest auch eine Chance, eine realistische Chance haben, in seiner Mannschaft zu spielen. Und dann vielleicht auch bei einem Team, was nicht ganz so schlecht ist. Ich habe mich hier für Warren Zaïre-Emery vom PSG entschieden. Kann auf jeden Fall es schaffen, in die Startelf zu kommen. Auch das hängt so ein bisschen von der Ausrichtung ab. Gut möglich, dass sein direkter Konkurrent Antoine Griezmann ist. Und da meine ich, da kann er sich durchsetzen. 18 Jahre alt. Bei PSG sowieso schon gesetzt und ich glaube, er ist auf dem Weg, auch eine feste Größe in der Nationalmannschaft zu werden.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Kommentar mit Griezmann Ironie war, weil Griezmann ist in der Nationalmannschaft ja eine absolute Bombe. Also da wäre ich nicht ganz so sicher, glaube ich. Aber ja, also der Pick an sich ist okay. Ich glaube, er würde, wenn, dann eher tiefer spielen wahrscheinlich.
Ja, aber spielt nicht Griezmann auf der 8?
Und Griezmann spielt 10er, ja. Also 8, 10, ja.
Ja.
Aber also ich würde dann eher erwarten, dass der Emery vielleicht auf der Doppel-6 dann halt dahinter reinkommt. Aber Griezmann ist bei Frankreich in der Regel schon sehr, sehr stark. Aber der Pick ist in Ordnung. Also mit dem Pick gehe ich absolut fein. Also da könnte ich schon übereinstimmen. Ich habe mir mit anderen rausgesucht und das ist halt der, also wenn du an Youngster denkst für dieses Turnier, der spielen wird auf jeden Fall es auch. Also ich gehe hier, ich habe in dem bisher keinen einzigen Bold-Pick irgendwie genommen. Lamine Jamal, der Kerl ist 16,
ja.
2007 geboren. Also der wird kurz vorm Finale wird der 17 Jahre alt. Und wenn Spanien dann Meister wird, dann feiert er quasi seinen 17. Geburtstag mit einem als Startspieler im EM-Finale. Und wenn das passiert, dann ist an ihm halt kein Vorbeikommen. Dann
ja, was ich übrigens spannend finde, mich hat diese Openda-Sache nicht mehr losgelassen. Ich habe jetzt einen Wettanbieter gefunden, der Openda führt, 50-1 für Openda. Was meinst du, hat Lamine Jamal für eine Quote da?
Auf den Torschützenkönig?
Ja.
Boah, wahrscheinlich weniger.
Ja.
Vielleicht so 30, 35.
45?
Ja.
45 hat er. Im Vergleich zu einem Mittelstürmer, aber okay.
Also ja, der hat also halt bei Barca jetzt in der Saison 5 Tore, 8 Assists in der Liga geholt. Also ja,
Florian Wirtz hat eine schlechtere Quote als Luis Openda. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ein Außenseiter-Tipp ist, ehrlich gesagt.
Bei Openda ist halt das Problem, dass nicht so ganz klar ist, ob er überhaupt spielt.
Ja, also
der duelliert sich halt mit Lukaku und, ja. Und Tedesco ist großer Lukaku-Fan. Es ist so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht zumindest nicht ganz gesetzt ist. Vielleicht so 50-50, so im Wechsel immer, oder aber so 100% gesetzt.
Also ich habe zwei Quellen gehabt für meine voraussichtlichen EM-Ausstellungen. Beiden wäre Openda drin, was nicht heißen muss, dass er da 100% spielt. Ja, das stimmt natürlich. Wenn er nicht spielt, wird es schwierig mit dem Torschützenkönig. Ja, da geh ich dann durchaus mit.
Also ich bin halt immer jetzt... Man muss dazu sagen, es war vor diesem krassen Run, den Openda ja zum Ende der Saison nochmal hingelegt hat. Aber ich schaue mir halt auch immer gerne an, okay, so die großen Gegner, wie hat man gegen die gespielt? Und wenn ich mir jetzt halt anschaue, Belgien gegen England, letztes Testspiel im März gewesen, da hat Lukaku in der Sturmspitze und Openda kam dann später rein. Ja, ist dann halt schwierig, ne? Also klar, wie gesagt, man kann dann halt sagen, ja, vielleicht dann nach dem Run, den Openda am Ende hatte, der wirklich getroffen wie sonst was und hat jetzt auch das letzte Testspiel heute Abend, also ja genau, also ist jetzt quasi gerade vorbei, während wir gerade schauen, hat der Startelf gespielt, aber halt auch nur gegen Montenegro und nicht gegen England. Das ist halt die Frage, ob man da dann die beste Elf gespielt hat. Aber beides möglich.
Da hat Meunier übrigens auch gespielt in diesem Spiel. 2-0 hat Belgien gewonnen, ich sehe es gerade.
Genau, Kevin De Bruyne hat getroffen. Und, lass mich gerade schauen, der eingewechselte Trossard per Elfmeter in der 93. zum 2-0.
Trossard auch eher Startelf-Spieler, also es ist schon nicht die allererste Elf gewesen.
Man
ja.
sieht einige, also Maxime de Kuyper auch links gespielt, der sehr gut war in dem Spiel, aber wohl eher nicht Stamm spielen wird.
Genau.
Wout Faes, der linker, wahrscheinlich Linksverteidiger spielen wird, hat Innenverteidiger gespielt. Carrasco links außen, Arthur Vermeeren hat nichts mit der Scheibe zu tun, Bakayoko wahrscheinlich auch eher nicht. Ja. Viel durchgewählt.
Ist auch eine interessante Taktik, wie sich Belgien vorbereitet. Ich sehe gerade, jetzt haben sie gegen Montenegro getestet, die haben auch noch eine rote Karte bekommen in diesem Spiel. Letzter Test, bevor es dann reingeht in die EM, ist dann gegen Luxemburg.
Aber wenn man sich halt anschaut, dass die Gruppe, wie die Gruppe
ja, aussieht. Ich wollte es gerade sagen. Sie bereiten sich schon mal vor auf die Gruppengegner. Ja?
Sie wollen sich einfach keine Blamage geben gegen die Gruppe und dann muss man sich auch entsprechend vorbereiten.
Ich bin auf jeden Fall jetzt heiß auf die EM und werde jetzt auch mal meine ersten Transfers durchführen hier.
In der Hoffnung, dass wir euch nicht jetzt wieder Spieler empfohlen haben, die gar nicht verfügbar sind.
Nee, das haben wir ja zumindest durchgeschaut.
Na, es kann ja sein, dass jetzt die nächsten übermorgen, also beziehungsweise wenn ihr es hört, wahrscheinlich erst morgen, am 7. wird ja nochmal gecuttet. Also der eine oder andere Spieler
fliegt ja nochmal raus. Ja, das kann natürlich sein, ja, da hast du recht.
Am Ende, also, ja, keine Ahnung, Jamal Musiala gehört nicht unbedingt in 26.
Maxi Bayer könnte schon sein, dass er gestrichen wird. Ja, genau,
also gerade Maxi Bayer könnte, also gerade von den kleineren Tipps, die wir hatten, könnte schon sein, dass da vielleicht noch jemand rausfliegt. Also behaltet es im Kopf. Wir sind aktuell jetzt an dem Stand halt Mittwochabend gleich haben wir Donnerstagmorgen 10:50. An dem Stand nehmen wir gerade auf und an dem Stand sind natürlich auch die Kader jetzt. Also wir wissen noch nicht, wer bei Deutschland zum Beispiel der eine ist, der aus dem 27er Kader noch raus muss.
Was ist dein Tipp, wer rausfliegt aus dem Kader?
Bei den Deutschen?
Ja.
Oh, also ich, das Ding ist, ich war, dachte eigentlich, ja, ein Bayer könnte ein Kandidat sein,
genau.
Führig könnte ein Kandidat sein, aber die waren halt beide gut und Nagelsmann hat beide, also Führig sehr früh gebracht eigentlich immer und Bayer war jetzt halt im Spiel sehr gut und während Nagelsmann anfangs ja relativ klar gesagt hat, er möchte mit 4 Torhütern gehen, hat er wohl, ich habe es nicht gelesen im Zitat, aber ich habe mehrmals gelesen, dass es gesagt haben soll, dass gerade wenn jetzt so ein Bayer noch überzeugt, er vielleicht auch einfach den 4. Torwart wieder rauswirft.
Das wäre eigentlich sinnvoll, ne? Aber
persönlich würde ich wahrscheinlich Baumann rauswerfen, weil Nübel die Zukunft ist, aber ich gehe davon aus, wahrscheinlich würde Nübel rausfliegen. Und dann geht man halt lieber mit dem breiteren Kader rein.
Ist möglich. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht wird noch ein Innenverteidiger gestrichen. Und das wäre dann für mich Robin Koch.
Ich glaube, dass Nagelsmann den Spielertyp Robin Koch als so anderen Verteidiger im Gegensatz zu den anderen halt einschätzt, dass er den gerne dabei haben will. Deswegen hat er ihn ja auch über einen Hummels mitgenommen. Koch hat sich von der reinen Leistung, gerade in der Rückrunde war er nicht mehr ganz so gut, nicht unbedingt verdient dabei zu sein.
Nee.
Aber in dem Spielertyp, der er ist, ist er der beste Deutsche. Und deshalb glaube ich, den möchte Nagelsmann einfach gerne dabei haben. Einfach so jemand, den du halt mittig eigentlich überall hinstellen kannst, der dir einfach wegräumt, was halt in seine Nähe kommt.
Ja, und irgendwie so eine Überraschung, dass er Sané streicht oder...
Oh, das würde mich sehr wundern, glaube ich. Also gerade Sané, mit dem ist er ja bei Bayern auch sehr, sehr gut gewesen, glaube ich. Ah, das würde mich überraschen. Also
Thomas Müller wird gestrichen, so.
Ey, ich habe, nachdem er Müller als Sturmspitze vor Undav gespielt hat, habe ich gesagt, also wenn das dein Plan für Müller ist, dann bitte werf Müller raus, weil, also, du hast 4 Mittelstürmer in deinem Kader und trotzdem spielst du Thomas Müller in der Spitze. Also dann bitte wirf einfach Müller raus. Also, oh, also das will ich auf keinen Fall sehen. Ich gehe davon aus, er wird im Kader sein. Aber
ja, ja, der geht auf jeden Fall. Müller kannst du nicht einladen und sagen, na, schauen wir mal, ob du...
Wäre aber auch ein geiler Move.
Der ist wie damals, ich weiß nicht, ob du Axel Roos noch kennst, der hatte irgendwann mal, der Verteidiger bei Kaiserslautern lange Jahre in der Bundesliga. Und der hat irgendwann mal erzählt, ich weiß gar nicht, welcher Trainer das war, der zum Ende seiner Karriere kam, der ihn dann irgendwie in seiner letzten Woche als Fußballprofi nochmal ins Kopfballpanel geschickt hat, ne? Um da nochmal ein bisschen was rauszuquetschen. Dann nochmal die Entwicklungsschritte mit Mitte 30.
Nein. Ja, ist wichtig.
Ja.
Ist wichtig.
Gut, ja, dann lassen wir uns einfach überraschen, was der Jule macht.
Genau, schauen wir mal.
Vielleicht, ob die das dann auch so über Social Media machen.
Ja, das wäre unterhaltsam. Wenn die einfach denselben Spaß mit 26 Spielern, nicht nur den einen, der rausliegt, sondern einfach dieselbe Nominierungsscheiße nochmal mit 26.
Oder mit so einer Rose läuft er rum. Ich habe 26 Rosen.
Ich habe heute leider kein Foto für dich, Oliver.
Leider keine Rose. Ja.
Okay. Ich habe gerade darauf gewartet, dass du jetzt die Verabschiedung einleitest, aber ich muss mich ja heute verabschieden. Und ich muss mich heute bei dir bedanken für deine tolle Expertise.
Gerne, gerne.
Du hast mir keinen Spieler genannt, der nicht zum Team gehört.
Nee,
warst du schon besser als der Idiot, der letzte Woche als Experte
das
dabei war.
Das war auch der Wind, das machen wir so schnell nicht wieder.
Okay, es war sehr schön, Flo. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, hat mich auch gefreut, Nick. Und vielleicht, Nick, wenn ich hier reingrätschen kann, was unsere Zukunftsplanung angeht, also unseren Fahrplan für die Sommerpause, dann werden wir so, also nach der EM, ich denke mal so anderthalb Wochen etwa nach der EM, nach dem EM-Finale, werden wir loslegen, den ersten Podcast in der Sommerpause aufnehmen, dann 14 Tage danach den zweiten, 14 Tage danach haben wir dann schon die Vorschau auf den ersten Spieltag. Also wir haben 2 Sommerpausen-Podcasts und dann geht's rein in die Saison. So ist im Moment der Zeitplan. Und den Start aus der Sommerpause, den wird dann Nick übernehmen, sehr wahrscheinlich, weil ich noch im Urlaub weile. Muss ich mal sehen, ob ich das zwischen... Ja,
der Faulenzer, ne?
Ja, zwischen Korsika und Olympia.
Er macht hier die Pläne für den Sommer und dann verpisst er sich in Urlaub.
So ist es. So ist es.
Na, eigentlich hat sich ja erst in Urlaub verpisst und dann sind die Pläne passiert. Aber ja, also, ja, hier lässt er mich einfach alleine. Aber wir haben ja noch tolle andere Experten, die ja dabei bleiben. Also, auch wenn wir unsere Rollen jetzt so ein bisschen switchen, haben wir jetzt schon mehrmals angekündigt. Tim Müller und Ralf bleiben hier ja auch mit dabei. Vielleicht finden wir noch 1-2 Experten, die uns dann noch zusätzlich unterstützen. Und uns beide hörte ja auch dann trotzdem immer mal wieder.
So ist es.
Und damit wünsche ich dir eine schöne Sommerpause und natürlich auch einen schönen Urlaub auf Korsika, wenn ich es gerade richtig gehört habe.
Korsika, ja, genau. Ja,
trink ein paar Cocktails für mich mit.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe länger schon nicht mehr so eine lange Reise angetreten mit Kindern. Also
Mit Kindern, ne?
Mit Kindern noch. Ja, meinst du, was habe ich gedacht? Bin ich an einer Raststätte an oder was? Ja,
keine Ahnung, Großeltern oder so. Nein. Ja, mit Kindern reisen ist, glaube ich, immer schwierig. Aber da kann ich immer nur sagen, du hast es dir ausgesucht.
Ich habe es mir ausgesucht, so ist es. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, was wird. Ja.
Was wird. Ja. Okay, dann, ich habe gerade schon wieder vergessen, dass ich ja das Outro machen muss. Und jetzt machen wir es wirklich.
Kannst du ja gleich ein bisschen, du kannst es ja nachher noch zusammenschneiden und dann wirkt es total knackig da.
Ach Quatsch, wir bleiben hier einfach voll drin, voll dabei. Ihr dürft gerne alle merken, dass ich hier nicht gewohnt bin, Flo zu diktieren, was er tun soll. Und ich verabschiede mich in die Sommerpause, ich verabschiede uns in die Sommerpause. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Flo. Und danke, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschüss.
Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
Von hier.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.